get a good feeling, yeah.
Und herzlich willkommen zur zweiten Runde mit den Zweifach-Nerds. Hier sind Johannes und Paul. Hallo, Paul.
Hallo, liebe Zuhörerchen.
Ja, schön, dass ihr wieder offensichtlich dabei seid. Wir haben einen großen, für uns zumindest, einen großen Erfolg gehabt im letzten Podcast. Wir waren sehr begeistert, wie viele Klicks und wie viele Downloads wir schon gekriegt haben, obwohl wir nur einmal überhaupt das ausprobiert haben und gedacht haben, mal gucken, was passiert. Und es ist ganz schön viel passiert, oder?
Ja, wir hatten 400 Views doch insgesamt, also mit einem zusammengezählt. Das fand ich schon, fand ich schon beachtlich. Also dafür, wenn ich überlege, ich hatte mit meiner allerersten Folge meines Podcasts, glaube ich, so 50 oder
echt?
Sowas. Ja, und fand das schon viel. Also das waren auf jeden Fall auch dann schon Leute dabei, die ich nicht kannte oder die mich nicht direkt kannten. Und hatte das dann durchaus als Erfolgserlebnis auch wahrgenommen. Aber 400 ist natürlich der Wahnsinn. Und das zeigt aber auch, glaube ich, ganz gut, wie wenig Musikpodcasts es gibt, Johannes. Du hattest ja direkt irgendwie schon in irgendwelchen Charts dann auch direkt.
Ja, gefunden, ich weiß auch nicht mehr wo, wir waren in irgendwelchen Charts auf Platz 13 oder so. Ich war natürlich stolz wie Bolle. Also gut, jetzt haben wir uns auch genug abgefeiert gleich zu Beginn, aber das musste einmal gesagt werden. Also vielen Dank fürs Zuhören. Jetzt ist ein weiterer Podcast geplant und zwar, diesmal ist ein ganz anderes Thema als letztes Mal und zwar ist das Thema Avicii. Avicii hat uns beide jetzt die letzten Wochen ziemlich intensiv beschäftigt, glaube ich, Paul, dich auch, oder?
Ja.
Obwohl du am Anfang von dem Vorschlag, Avicii zu machen, nicht sofort begeistert warst, ne?
Nee, tatsächlich gar nicht. Meine große Frage war immer die ganze Zeit, trägt denn ein einzelner Künstler, wie jetzt Avicii, der noch eher aus dem Mainstream-Pop kommt, über einen ganzen Podcast? Wir hatten erstmal überlegt, ob wir das so machen, dass wir uns sowohl mit Avicii als auch mit Techno beschäftigen, weil bei Techno bin ich dann halt eher dann noch drin oder am ehesten drin, haben aber auch dann gemerkt, dass eigentlich beide Themen zu groß sind, als dass man sie in einem Podcast unterbringen kann und haben uns, also eigentlich vor allem halt nur durch dich, also weil du mir das halt immer wieder nahegelegt hast, von wegen, nee, hör dir jetzt mal doch Avicii an, bin ich dann doch dahin gekommen, dass das eine gute Idee ist, sich mit dem Mann auseinanderzusetzen und ich bin nicht enttäuscht worden, überhaupt nicht, ganz im Gegenteil.
Ja, das ist auch super. Ich habe nämlich auch eigentlich erstmal nichts mit Avicii zu tun gehabt und ich habe auch diesen ganzen Hype ab 2011 und 2012 praktisch nicht mitgekriegt. Also Levels habe ich erst Jahre später gehört, was natürlich irgendwie ein Witz ist, ne? Weil für jemanden, der Musik macht, irgendwie sollte man das eigentlich denken, dass sowas durchdringt. Aber es ist irgendwie an mir vorbeigegangen, obwohl das Millionen und Milliarden von Klicks hat im Internet und richtig krass viel gehört wurde. Ich glaube, Avicii ist deswegen so ein cooles Thema, Paul, weil wir einfach mit jemandem zu tun haben, der so viel gleichzeitig vereint, ne? Und so viele verschiedene Schichten hat. Es ist irgendwie, einerseits ist er Produzent, aber er ist gleichzeitig natürlich überhaupt gar kein klassischer Produzent in dem Sinne, dass er irgendwelche Künstler formen will, sondern er macht selber die Musik, er schreibt die Songs selber, er produziert die Songs selber und hat gleichzeitig ein großes Team um sich herum, hat immer 3-4 andere Produzenten und hat gleichzeitig auch natürlich Sängerinnen und Sänger, mit denen er arbeitet. Und das ist natürlich mega spannend, sich mit jemandem zu beschäftigen, der einerseits alles alleine macht oder auf den alles zurückgeführt wird, weil er die klarste Vorstellung hat von dem, was er will. Und auf dem Album steht am Ende auch die Marke Avicii. Aber es ist immer ein Teamwork. Ich finde dieses Spannungsfeld total interessant, auf jeden Fall.
Ja, es gibt ja auch diese doch auch inzwischen auch sehr berühmte Avicii-Dokumentation über seinen Alltag auf Tournee in der Zeitraum von 2008 bis 2016, glaube ich, spielt er etwa diese Dokumentation und zeigt dann doch einen ziemlich intimen Einblick in sein Leben. Also man sieht einen jungen schwedischen Künstler, bekanntester Musiker, der eigentlich überhaupt keine Lust mehr hat auf das Ganze drumherum, der zwar in seiner Musik aufgeht, aber in dieser Form des Businesses, auch in dieser Form der Live-Show eigentlich nicht mehr glücklich wird und das auch ganz offen kommuniziert, aber sein Management ihn nicht so richtig gehen lassen möchte, weil die dann doch zu viel Geld immer mit ihm verdienen, so unterm Strich. Und ich war tatsächlich danach vor allem auch sehr bewegt, weil wir wissen ja auch leider, wie die Geschichte weitergeht mit Avicii. Jetzt war Tim Bergling, um mal seinen bürgerlichen Namen zu erwähnen.
Genau, und der hat sich selber das Leben genommen und das ist natürlich eine sehr tragische Nachricht gewesen, die uns erreicht hat, irgendwann 2018. Ich hatte bis dato auch eigentlich nicht Musik von Avicii bewusst gehört oder mutwillig gehört, sondern eher, wenn dann im Vorbeigehen.
Aber ganz genau dieses im Vorbeigehen, ist das nicht vielleicht auch genau das, was einen Künstler auch dann irgendwann überdrüssig macht? Also ich weiß auch, dass es so diesen Zeitraum gab, da habe ich dann Abi gemacht, so 2013, 2014, wo man um Avicii nicht drumrum kann, ob man jetzt wollte oder nicht. Also man geht zum Bäcker und es läuft Wake Me Up im Radio, man geht zum Friseur und es läuft wieder derselbe Song im Radio. Und es hört irgendwie nie so richtig auf. Man kann sich dem Künstler nicht entziehen, auch wenn man es möchte. Also selbst wenn man die Musik versucht zu vermeiden, ist es nicht möglich. Kann es nicht vielleicht auch genau das dazu führen, dass man so ein bisschen abgeturnt ist dann von jemandem? Also ich hätte das einfach niemals für möglich gehalten, dass jemand, der so hoch in den Charts sitzt, dann aber wirklich diese Genialität und dieses, na Genialität vielleicht fast schon zu viel, aber doch diese Obsession mit Musik und dieses alles, die Fäden in der Hand behalten möchte. Man hat ja immer so dieses Vorurteil, dass das alles ein großes Produzententeam, was dem das letztendlich vorschreibt und der performt das dann dementsprechend.
Aber den Eindruck, also uns kleinen Bürgern auf der Straße vermittelt sich der Eindruck, glaube ich, nicht, sondern wir haben, also wenn wir uns damit so ein bisschen beschäftigen, haben wir schon den Eindruck, dass da jemand einfach Entscheidungen getroffen hat, selber Entscheidungen getroffen hat und die Leute ihm zugehört haben und die Leute auf ihn gehört haben, was sie zu tun haben. Ne? Also ein Chris Martin von Coldplay, der tut, was Avicii sagt. Und das ist krass. Also das finde ich mega faszinierend. Ich will vielleicht noch kurz sagen, dass dieser Podcast nicht den Anspruch hat, Avicii in Gänze zu erklären oder generell Musik zu erklären, sodass alle sie am Ende verstehen, sondern wir reden über die Sachen, auf die wir Bock haben, die uns selber faszinieren und im Idealfall können wir diese Faszination so mitteilen, dass sie auf euch, liebe Hörer und Hörerinnen, überspringt. Ob das klappt oder inwieweit das klappt, das ist natürlich immer ein Experiment. Aber es gibt immer Aspekte, die man genau beleuchten kann und wir haben natürlich überhaupt keinen Vollständigkeitsanspruch, aber reden einfach über das, worauf wir Bock haben. Natürlich gibt es Originalbeispiele, sonst können wir das Ganze vergessen. Wir haben ja außerdem Keyboard und werden ein paar Sachen anspielen und ein paar Sachen auseinandernehmen. Das sind immer kleine Aspekte, ne, die wir da anschauen, aber uns fasziniert eben dieses Thema Avicii auf ganz verschiedenen Ebenen. Wir werden auch noch später über die Texte reden und wir werden eben über bestimmte harmonische Phänomene reden und über die große Kunst von Avicii, Melodien zu komponieren, die mit ganz einfachen Mitteln eine riesengroße Masse an Menschen erreicht hat. Und wir können natürlich nicht bis zum Grund erklären, wie das wirklich geht oder wie das möglich ist, sonst hätten wir das perfekte Rezept dazu und könnten es selber machen und würden hier nicht sitzen und einen Podcast machen. Aber wir können doch mal reinschauen in die Machart wenigstens. Und da können wir jetzt eigentlich auch direkt einsteigen, oder?
Ich glaube, ja, wir fangen mit dem...
Warte, sorry.
Alles gut, nee, jetzt hast du mich schon unterbrochen, jetzt musst du auch weitermachen.
Okay. Wir haben eben ja in dem schönen Intro, was du uns gebastelt hast, haben wir diesen berühmten Hit oder den ersten Mega-Hit von Avicii schon gehört, Levels. Und kommen hier gleich schon auf ein Phänomen und zwar benutzt er eine ganz bestimmte Skala und das wird so auf jeden Fall mein roter Faden für den ganzen Podcast und das ist Pentatonik. Ne? Pentatonik ist die Skala, die wohl am verbreitetsten auf der ganzen Welt ist, in ganz, ganz vielen Kulturen ist diese Pentatonik zu Hause und wenn wir am Klavier, ne, ist es ganz einfach, diese Pentatonik zu erfahren, nämlich indem wir alle schwarzen Tasten drücken. So, wenn wir nur diese fünf schwarzen Tasten, die wir pro Oktave haben, runterdrücken, dann können wir schon richtig viel machen. Und mit dieser Pentatonik arbeitet Avicii ganz, ganz viel. Und jetzt, Paul, jetzt unterbreche ich dich nicht mehr, sondern jetzt können wir weitergehen.
Ja, wir gehen nämlich direkt zum ersten Klangbeispiel über. Avicii hat jetzt postum eine Platte veröffentlicht, beziehungsweise seine Familie hat sie größtenteils veröffentlicht, denn die Platte war nicht fertig. Sie ist so zu 80%, sagte man, war sie bereits abgeschlossen. Dann sollten allerdings noch die Produzenten sich dann die Songs halt dann eben dann zu Gemüte führen und sagen, sind die schon soweit, können die jetzt veröffentlicht werden? Sie mussten dann auch fertig gemischt werden. Es gab bei manchen Songs auch ganze Parts, die noch gar nicht da waren. Da kommen wir auch später noch zu einem Track, der, glaube ich, nur zur Hälfte von Avicii gemischt wurde, wenn man das so sagen kann. Und die Platte wurde deswegen aber veröffentlicht, weil auch so wie man mir meinte, nee, wir wollen schon noch, dass die Fans dieser Musik dann auch nochmal die Möglichkeit bekommen, sich das anzuhören. Und der erste Song, den wir jetzt hören, heißt Heaven. Er ist tatsächlich schon 2015 fertiggestellt worden. Er war in einer Session mit, wie heißt er nochmal?
Chris Martin.
Chris Martin von Coldplay, hatten wir gerade schon erwähnt. Und aus derselben Session ist auch A Sky Full of Stars entstanden. Also der Song, der dann auch auf der Ghost Stories Platte von Coldplay dann auch zu hören ist, von Avicii produziert.
Sehr komisch, also in dem Kontext da.
Ja,
ne? Also ich habe auch mich sehr gewundert, als ich das gehört habe. A Sky Full of Stars inmitten dieser sehr dunklen, düsteren, ruhigen Platte von Coldplay.
Ich kann mich sogar noch, wenn ich diese Anekdote noch kurz einwerfen darf, vielleicht war das sogar mit einer der ersten Momente, wo mir auf jeden Fall dieser Name dann so richtig bewusst wurde. Also natürlich hatte man Avicii mich schon gehört. Und ich weiß noch, das war 2014. Ich kam gerade aus Südamerika nach einem halben Jahr zurück, war ein halbes Jahr reisen und war noch ganz schlimm in Liebeskoma. Also es war eine ganz, ganz dramatische Situation und sitze in diesem Flugzeug und bin völlig, völlig todtraurig und entdecke dann diese Platte tatsächlich für mich. War natürlich eine perfekte Konstellation in der Platte von Coldplay verarbeitet. Chris Martin, das Ende seiner Beziehung mit Gwyneth Paltrow, wie wir auch in der letzten zweifachen Nerds-Folge tatsächlich auch schon besprochen haben. Es lässt uns irgendwie nicht los. Und ich saß dann halt da und habe diese Platte gehört, war natürlich die perfekte Stimmungslage und dann kommt dieser Avicii-Track und es hat völlig reingebrochen. Also es hat da nicht reingepasst. Und ich weiß noch, dass ich den Song auch direkt erstmal weggeskippt habe mit diesem Gedanken, oh, schon wieder so einen Song, schon wieder dieser Stil, der sich, also dieser Bombast-Disco-Pop, der sich ja damals ergossen hat aus allen Radiofrequenzen. Und vielleicht braucht es dann aber auch einfach diese ein, zwei Jahre Abstand, dass man es erst so richtig genießen kann.
Ja, und dass man auch versteht, okay, es ist jetzt nicht mehr Coldplay als Band, sondern es ist ein Song in Kollaboration mit einem Extra-Typ, einem Extra-Produzenten, nämlich Avicii. Ne? Paul, wir müssen diesen Coldplay-Podcast irgendwann machen.
Das machen wir. Das machen wir.
So, jetzt kommt das Beispiel.
Erstmal kommt Heaven. Viel Spaß.
Ja, und das ist natürlich gleich schon harter Stoff, ne? Weil die Texte, und das ist jetzt das Wichtige für dieses letzte Album, die Texte von Tim, dem aktuellen Album von Avicii, was posthum erschienen ist, sind alle irgendwie in Beziehung zu bringen mit dieser schweren Depression, die Avicii hatte. Und auch hier, ne, in direktem Anklang, auch wenn der Song von 2014 ist, I Think I Just Died, ist natürlich morbide, irgendwie direkt, also ein Jahr nach dem Tod, sowas auf Platte zu veröffentlichen.
Na, dann auch noch als Single ausgekoppelt. Ne?
Das ist krass, also da läuft's mir kalt den Rücken runter und das geht mir bei ganz vielen Lyrics so, die auf diesem Album vertreten
da,
sind.
Da finde ich fast Heaven noch der harmloseste, weil da konnte ich mich immer noch so rausreden mit, ach Gott, der Song ist so alt, der ist noch gar nicht in dem Kontext, dass dieser dieser schweren Depression entstanden, hoffentlich, vermutlich.
Ja, und wer weiß, ne? Wer weiß, ob das 2014 schon seinen Anfang genommen hat. Wir haben es ja auch mit einem großen Rätsel zu tun, wie das sozusagen auch passieren konnte. Ganz, ganz viele, die mit ihm anscheinend zusammengearbeitet haben, sagen ja auch, dass es völlig aus heiterem Himmel für sie kam. Naja, wie dem auch sei, also I Think I Just Died, gesungen von Chris Martin. Man hat sofort diese Coldplay-Assoziation durch diese super krass charakteristische Stimme von Chris Martin. Und ich würde jetzt kurz auf diese Pentatonik hier eingehen. Und zwar haben wir dieses Motiv, ein dreitöniges Motiv, entnommen aus der pentatonischen Skala. Vielleicht nochmal ganz kurz als Beispiel, wie wirksam diese Skala ist. Es gibt ein richtig witziges YouTube-Video von Bobby McFerrin, dem Songwriter von Don't Worry, Be Happy. Das ist ja jemand, der auf Tour ist und ganz viel mit seiner Stimme macht und mit dem Publikum auch ganz viel interagiert. Und der hat ein Video auf YouTube, und das können wir auch gerne verlinken, wo er auf der Bühne hin und her springt und dem Publikum eine Tonleiter beibringt und eine Melodie beibringt, und die ist pentatonisch. Und diese Übung funktioniert nonverbal, er erklärt nichts, und er sagt danach in dieser Show, wo er das vorführt, dass diese Methode fast in jedem Land, wo er auftritt, funktioniert, ne? Und er bereist ja die Welt. Das heißt, wir haben diese pentatonische Skala in uns drin. Und diese Pentatonik, die befindet sich auch in jedem Kinderlied wieder, ne? Ob das jetzt Backe, Backe, Kuchen oder Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Stern. Das ist in jeder möglichen Volksmusikform kommt dieses irgendwie vor. Wir haben es in ganz verschiedenen Kontexten. Und Aviciis Massentauglichkeit baut unter anderem, oder das ist zumindest meine Theorie, baut auf dieser Pentatonik eben auf. Also wir haben hier diese fünf Töne, eine Skala aus fünf Tönen. Das ist eine große Sekunde, kleine Terz, noch eine große Sekunde, noch eine große Sekunde, und dann kommt wieder die kleine Terz, dann sind wir wieder angekommen. Also eine sehr einfache Art, eben Musik und Melodien zu bauen. Also wer denkt, er kann nicht komponieren oder hat es noch nie in Erwägung gezogen, der solle sich einfach mal ans Klavier setzen und nur die schwarzen Tasten benutzen und die mal drücken, und es wird gut klingen. Egal, was man macht, es klingt immer gut. Und man kann natürlich auch weiße Tasten benutzen, da wird es ein bisschen komplizierter. Aber mit den schwarzen kommt man schon
sehr weit. Das ist dann Jazz.
Genau.
Schwarz und weiß wird das benutzt.
Und dann kommt Chris Martin eben dann, wenn er sein, ist wie, also es ist mir jetzt zu hoch zu singen, ne? Aber dieses das hättest du jetzt eigentlich singen müssen, Paolo, als gestandener Tenor.
Wir müssen es auch kurz sagen, wir haben ungefähr 36 Grad draußen und vermutlich auch drinnen. Das heißt, wir sitzen, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber also ich schwitze mir schon gut einen ab, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Es ist, ja, und ich habe auch
jetzt einen Ass rauszuhauen, ist mir ein bisschen zu hart, glaube ich. Nee.
Ich habe eben auch, es ist sogar ein A, Paul, es wäre sogar noch höher.
Es ist ein A.
Ich habe eben auch eine Karaffe mit Eiswürfeln hier geholt, aber die Eiswürfel sind schon nach 5 Minuten geschmolzen. Es ist wirklich sehr, sehr heiß. Also, das als erstes Beispiel, und das ist so eine Art Grundrezept, ne? Natürlich haben wir nicht das Rezept, wie man einen Welthit schreibt, aber wir wissen, es ist sehr oft diese Pentatonik hier vorhanden. Das können wir auch gleich auf das nächste Beispiel beziehen, und das ist das nächste aus dem aktuellen Album, und zwar ist das SOS, und das ist gesungen von Aloy Black, ne? Und das ist der Sänger von Wake Me Up, dem riesengroßen Hit von Avicii auch, von 2013, ne? Und wir hören jetzt mal in SOS rein, auch hier textlich wieder ein Hilferuf, der leider zu spät erhört wurde. I can feel your touch picking me up from the underground. I don't need my drugs. We could be more than just part-time lovers. We could be more than just part-time lovers. SOS. Wir haben hier dieses Riff, und das ist auch der nächste Begriff, der fallen muss, ne? Also wir haben in Avicii-Songs immer Riffs, oder oft. Wir haben eine Strophe, wir haben meistens so eine Art Pre-Chorus, der den Refrain vorbereitet, und dann kein Refrain, sondern eine Melodie, die entweder von einem Synthesizer oder von einem Instrument gespielt wird. Meistens ist es irgendeine Art von
elektronisch. Es ist immer ein Synthesizer.
Und hier haben wir eben auch wieder eine Melodie, die aus folgendem Tonmaterial besteht. Uns fallen gleich 1000 Melodien ein, ne? Die Auenland-Melodie aus Herr der Ringe und was nicht alles aus Pentatonik irgendwie gebaut ist. Und ein kleines Mittel noch hier dabei ist diese Verzierung. Avicii war offensichtlich auch ein Verzierungsfetischist. Also er mag diese... Das, ne, dass es diese Verzierung gibt, diese kleinen Praller, diese kleinen Vorschläge, würde man das, glaube ich, in der Klassik nennen. Ne? Die Sänger machen das auch die ganze Zeit. Er hat also den Sängern auch penibelst anscheinend beigebracht, wo er welche Verzierung haben will. Es gibt dieses Video, was wir auch, was du auch kennst, ne, von Without You, glaube ich, ne? Wo er auch dem Gitarristen genau sagt, okay, spiel mal hier das und das, ne? Und sein Gesicht ist total nah an der Gitarre dran, er hockt dem Typen quasi auf dem Schoß, ne? Neben der Gitarre. Also diese Verzierungen sind ein wichtiges Mittel, was uns auch immer wieder begegnet, wenn wir uns diese Refrainmelodien anschauen oder anhören, besser gesagt. Fällt dir noch was auf zu dem Beispiel oder willst du was zum Text noch vielleicht sagen von SOS? Oder?
Obwohl es ja, glaube ich, auch die zweite Hit, die erste Single-Auskopplung vom neuen Album war, finde ich es tatsächlich mit eins der schwächsten Songs. Oder zumindest halt der Song, den ich jetzt am radiofreundlichsten finde und wo man am, also wo ich den Text auch nicht so ganz abkaufe tatsächlich. Wo ich immer das Gefühl habe, der ist nicht original von Avicii. Und im Refrain ist ja dann auch weniger die Betonung auf Helf mir, sondern halt we could be more than just part-time lovers. Also das wirkt halt dann eher wie ein Liebeslied eigentlich, als halt ein Hilfeschrei. Und ich bin so ein bisschen, hab so ein bisschen den Eindruck, auf was ich bin gestern durch Saturn gelaufen und überall lief dann wieder dieser Track oder so das Gefühl, als wäre Avicii niemals tot gewesen. Er ist immer noch da und halt immer noch die Hitsinge, die er halt rausschmeißt, ist dann direkt Platz 1. Und ich glaube, SOS war auch direkt irgendwie Platz 1 der Dance-Charts in den USA. Also ich auf jeden Fall ja auch gut. schon wieder echt ein Erfolg dann. Na klar, freut man sich auch, zumal also alle Erlöse dieses Albums gehen an die Tim Berkling Foundation, die seine Familie gegründet hat, um halt depressiven Menschen zu helfen oder das halt generell einfach zum Thema zu machen. Also natürlich eine gute Aktion, dass man sich nicht irgendwie den Schuh anziehen muss, jetzt noch mit dem Tod dieses Künstlers Geld verdienen zu wollen. Also da haben sie sich perfekt natürlich drum dass genau diese Problematik umgangen. Aber ich fand SOS einfach nicht so toll. Da gibt es sehr viel stärkere generell auf dieser Platte, finde ich. Ja.
Du möchtest trotzdem, ja, ich möchte jetzt eigentlich zu diesem Song gehen, wo du eigentlich sagst, der ist zu überflüssig.
Dann nehmen wir ihn rein.
Wir nehmen ihn rein, okay.
Dafür müssen wir was anderes aber rausnehmen, Johannes. Ne?
Oh, shit, okay. Hei. Also, einmal Station machen bei Wake Me Up. Weißt du, für mich ist der Song noch nicht so abgenutzt, weil ich ihn einfach damals nicht mitbekommen habe. Du bist schon völlig geschädigt.
Ja, es wundert mich tatsächlich, dass man diesen Song nicht mitbekommen haben konnte. Weil, also ich erinnere mich noch wirklich an diese Zeit, dass es keine Möglichkeit gab, diesen Song aus dem Weg zu gehen. Also,
ich weiß, es macht mich auch zum völligen Hinterwäldler. Keine Ahnung.
Ach du, mein Vater, der ja auch Musiker ist, hat auch noch nie was von Avicii gehört, als ich ihn letztens gefragt habe. Also
ja, okay. Tröste dich. Okay.
Aber na gut, wir hören jetzt einmal kurz in den Mega-Hit rein.
Genau, und zwar wegen einem Prinzip, was da auch vorherrscht, und zwar, wenn die Stimme zum ersten Mal kommt, dann wird alles andere abgedunkelt bei Avicii. Und es gibt auch dieses Zitat von einem Produzenten, mit dem er ganz eng zusammengearbeitet hat, der heißt Karl Falk. Mhm. Und der hat gesagt, Avicii was obsessed with voice. Also er war besessen mit der Stimme oder besessen von Stimme im Allgemeinen. Das heißt, wenn wir zum ersten Mal die Gesangsstimme hören in einem Song, wird oft alles andere weggefiltert. Wir haben diese Gitarre, dieses Gitarrenriff, dieses Country-Gitarrenriff von Wake Me Up. Und das wird dann aber so fast wie verschluckt, wenn der Gesang einsetzt. Das kann man jetzt gleich mal hören bei dem ersten Beispiel. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end. Ja, und das reicht quasi schon, ne? Also, die haben wir genau dieses Verschlucken von der Gitarre gehört. Und jetzt kommt das nächste Beispiel.
We'll be right back.
Übrigens, hier ist es erst von der Gitarre gespielt, ne?
Dieses Riff. Ja, na, es ist halt dann aber immer so verfremdet, dass man es dann doch eher als einen Synthesizer-Sound wahrnimmt. Ich glaube, das.
Genau,
das
es kommt dann auch dieser krasse Lead-Sound noch da oben drauf, ne?
Also auch das Riff von Without You ist auch von der Gitarre gespielt, aber da liegt immer noch ordentlich dann was drauf, glaube ich, ne? Dieses. Aber naja. Aber auch eine Sache zum Mix, was immer sehr typisch Avicii ist, die einfach mal drauf hören, wo die Bassdrum liegt. Also na klar, die Bassdrum ist das Element natürlich dann in so einem Refrain, was dann halt genau diesen Kick dann halt rausgibt. Aber sie liegt immer extrem in der Mitte, also liegt wirklich ganz genau in der Mitte der Hörmuschel. Und sie ist unglaublich trocken. Also es ist wirklich einfach nur ein lauter, dicker Furz, kann man so sagen. Und
Furz, würdest du sagen?
Ja, es drückt einfach direkt. Also wir hören nämlich später auch noch einen Song, wo die Bassdrum sehr anders klingt. Und was für mich auch ein Indiz ist, dass der, oder was ja auch, oder was ja auch der Produzent in dem Video auch erklärt, der Song ist von ihm noch fertig gemischt worden. Avicii war nicht mehr sonderlich, ist nicht sonderlich weit gekommen damit und dann musste er das übernehmen.
Ja.
Aber da kann man direkt schon mal drauf achten, aber auch mal den Sound dieser Instrumente vergleichen.
Auch hier natürlich hat diese Melodielinie wieder eine bestimmte Grundlage und das ist wieder die Pentatonik. Ich werde mich heute sehr oft wiederholen, aber es ist so ein Mittel, was so oft vorkommt und ich finde, man kann das einfach immer wieder sagen, ja, dann bleibt es auch hängen. Das ist der Grund. Okay, wir hatten jetzt noch Hey Brother als Beispiel und den gebe ich dir, den können wir rauslassen. Hey Brother wäre auch jetzt ein Song, wo wir wieder dieses Phänomen haben. Es ist wieder der Gesang, es wird wieder die Gitarre am Anfang weggefiltert. Und dann kommt wieder ein pentatonischer Lead-Sound. Und ich will nicht sagen, jeder Avicii-Song ist gleich, aber es fällt doch auf, dass die Mittel oft ähnliche sind. Er hat oft eine Akustikgitarre drin, ne? Und das mischt er dann mit synthetischen Klängen, dann filtert er viel und dann kommt irgendwann dieser Banger mit der von dir beschriebenen Bassdrum.
Es liegt aber auch daran, dass Avicii diese Songs ja auch selber vorwiegend auf Gitarre geschrieben hat. Also ja, die meisten Sachen sind tatsächlich von ihm. Die Grundidee ist dann von ihm. Er hat ja dieses Team immer um sich rum, was der auch erzählt, das, was ihm bestimmt auch noch mal geraten hat, aber wir würden es nicht noch mal umstellen. Und hier die eine Zeile, können wir die nicht ändern. Aber das hat mich eben wirklich am meisten überrascht an dieser Produktionsform, dass es alles weitestgehend von ihm ist. Natürlich immer mit sehr vielen Co-Produzenten und Co-Schreibern, die dann noch ihren Teil dazu beigetragen haben. Aber er hat die Fäden gerne in der Hand behalten.
Und den Text auch, ne? Also beim Text hat er eben auch immer mitgeschrieben. Sonst wäre das ja mit den Texten auch nicht so spannend. Aber er ist da auch beteiligt gewesen. Und weißt du, da frage ich mich, Paul, das ist ja so, dass in Interviews ganz oft gesagt wird von Leuten, er wusste immer genau, was er wollte. Und das sei so faszinierend gewesen, weil er hat eben die Bestätigung dafür gekriegt mit diesen Millionen von Klicks, ne? Oder mit dem riesen Publikum. Aber was ich mich frage, an welcher Stelle hat er dann wohl gesagt, okay, jetzt mach du mal einen Vorschlag. Ne? Und das muss echt eine spannende Dynamik sein, weil die Fäden laufen bei ihm zusammen, aber er muss auch irgendwie anderen Leuten die Möglichkeit gegeben haben, sich da zu verwirklichen.
Na, er hatte wohl den großen Vorteil, dass er immer sehr nett war. Also die Leute mochten ihn. Er war einfach aber das ist ein wichtiges Kriterium. Also wie viele Menschen sind total genial, vielleicht auch noch genialer als jetzt ein Avicii, aber völlig unausstehliche Menschen, mit denen keiner gerne zusammenarbeitet und wo jeder halt froh ist, wenn der Studiotag vorbei ist. Weil die Menschen auch dann irgendwann einfach wissen, ich bin hier so wichtig für den ganzen Ablauf und ich habe so eine Reputation, ich muss mir jetzt hier nichts von ihm erzählen lassen. Und das war er aber eben nicht. Er wollte eine nette Atmosphäre im Studio haben. Er wollte sich mit den Leuten gut verstehen. Er wollte, dass es schön ist. Er wollte, dass da jeder Spaß hat. Er war natürlich dann auch umso pedantischer, wenn er das genauso haben wollte. Und ich schätze mal, wenn ihm Leute was vorgeschlagen haben, was er scheiße fand, hat er das auch so gesagt. Aber ich glaube, damit kommt man auch dann halt besser, damit kommt man auch dann gut klar, wenn man halt weiß, ey, es geht ja halt um den Song, hat ja nichts mit mir zu tun. Du hattest dich gerade gemeldet, weil du was sagen wolltest. Und jetzt ist es dir entfallen. Aber Hey Brother, meintest du, wollten wir doch skippen. Und ich habe dir direkt den Punkt wieder gegeben. Sehr gut.
Ja, und zwar wollte ich nur kurz sagen, dass ich glaube, das auch ein Punkt ist, der mich sehr fasziniert oder der mich auch dazu anregt, diese Musik zu hören und mich damit zu beschäftigen. Dass da einfach so eine Grundsympathie irgendwie da ist. Also dahinter steht ein Typ, der sympathisch ist, der irgendwie sehr zurückhaltend ist und eben nicht einer, der auf Protz steht und auf irgendwie seine eigene Selbstdarstellung, ne? Das hat mich immer, seit ich eben das irgendwie mehr gehört habe, auf jeden Fall immer gereizt an Avicii.
Ist ja aber auch letztendlich halt das, was in dieser Dokumentation dann vor allem rüberkommt, ne? Da muss man, würde ich aber auch immer sagen, ein bisschen aufpassen, dass man das dann nicht, dass man sich nicht dann zu sehr von dieser Illusion eines Films dann auch einfangen lässt, ne? Die da auch mit einem gewissen Ansatz ja auch dann gemacht worden
sind. Natürlich. wir lassen uns auch beeinflussen davon. Wir wissen letztendlich nicht. Vielleicht war er auch voll der Arsch. Aber
ja,
wer war?
Wahrscheinlich. Ja. Wahrscheinlich war das ein richtiger, zynischer Arsch. Und
och nö.
Vielleicht lebt er auch noch. Das wäre natürlich das jetzt. Das wäre natürlich jetzt das Spannende.
Ja. Jetzt drehen wir völlig am Rad hier.
es ist ja auch warm, meine
36 Grad und es wird noch heißer. Okay, jetzt kommt You Make Me und das hat ein spannendes Klavierintro.
War das dröhnt, ey.
Ja, und das drückt und dieses Drücken kommt durch den Sidechain-Effekt von der Bassdrum. Ne? Also das heißt, es ist ein Effekt, wo die Bassdrum den Klang vom Klavier wegdrückt. Und das ist eigentlich komisch, weil wir erkennen Instrumente eigentlich nur, wenn wir den Anfang vom Instrumentenklang hören. Also wenn ich das Klavier zum Beispiel so spiele, dann erkennt man es. Aber wenn ich jetzt den Ton zum Beispiel erst reindrehe, wenn ich angeschlagen habe, dann erkenne ich eigentlich nicht mehr, dass es ein Klavier ist. Aber hier funktioniert das gerade noch, auch wenn die Bassdrum den Anfang von jeder Note wegdrückt, aber es klingt dadurch wahnsinnig erschlagend und fett einfach, ne? Dieses Bassdrum zusammen mit dem Klavier. Und jetzt will ich kurz auf die Töne selber eingehen. Also so höre ich das Klavier hier. Und hat diese tiefe Klavierlage, auch ein wichtiges Mittel, was Avicii ganz, ganz oft benutzt. Tiefe Klaviere, und ich finde, das ist auch einfach ein geiler Sound. Tiefe Klaviere klingen wie immer. Klingt wie immer fett.
Letztens hatten wir noch unseren Spaß, wie bei der Paul McCartney-Platte das Klavier ausklingt, so ganz tief.
Stimmt, oder? Genau, da war das so auch.
Ähnlicher Soundeffekt dann da. Ja.
Also, und leere Quinten und Quarten kommen hier zum Einsatz. Das klingt so ein bisschen, also ich weiß nicht, irgendwie auch so ein bisschen archaisch dadurch.
Das ist Klavierpunk halt eigentlich, ne? Punk-Musik genau, lebt ja auch halt davon, dass du halt nicht genau erkennst, ist es jetzt Dur, ist es Moll, sondern einfach halt nur ein leerer Akkord.
Genau, und leere Quinten, leere Quarten, ne? Das ist auch wirklich Gitarrenmusik auf dem Klavier gespielt, da stimme ich dir voll zu. Und dazu ist die Basslinie von dem Ding. Hier haben wir wieder
Pentatonik.
Genau. Ne, übrigens die Game of Thrones Melodie.
Stimmt. Ja.
Auch pentatonisch. Also genau. Also die Basslinie hier wieder pentatonisch. Und das Wichtige ist, na klar, jetzt kann man natürlich sagen, höre ich aber nicht, dass es Pentatonik ist. Und der Witz ist, nur weil man es nicht so benennen kann, hört man es aber trotzdem. Mhm. Ne? Wir haben alle wahnsinnig viel Wissen in unserem Kopf und in unseren Ohren. Und auch wenn wir nicht wissen, wie wir es benennen, erkennen wir das wieder. Und auch wenn so eine Basslinie dann kommt mit Pentatonik, erkennen wir das, auch wenn wir es vielleicht nicht benennen können oder nicht bewusst wahrnehmen. Das Unterbewusstsein spielt da eine riesengroße Rolle. Das finde ich an dem Song einfach faszinierend. Wir wissen natürlich nicht genau, welche Entscheidung, also ob jetzt Avicii zum Beispiel die Entscheidung getroffen hat, diesen Sidechain-Effekt zu benutzen, aber er hat sie ja mindestens gutiert. Ne? Und deswegen finde ich das einfach so ein krasses Beispiel auch von seiner Klangästhetik.
Wollen wir jetzt zur Klangästhetik dann noch in den Rest von You Make Me reinhören?
Genau.
Der Sound der Stimme ist schon sehr interessant und sehr eigen auf jeden Fall. Ne?
Total. Und anscheinend hat er ja auch, er hat zwar mit berühmten Leuten zusammengearbeitet, aber er hat auch immer gesagt, die Stimme ist wichtiger, als dass das jetzt irgendein großer Name ist, der dahinter steht. Ne? Also hat er auch vielen Künstlern überhaupt erst zur Karriere verholfen, indem er sie einfach gefeatured hat. Ne?
Ja. Ja, und auch, also genau, viele, die davor sehr unbekannt waren, genau. Auch an sich heute noch unbekannt sind, aber es sind ja auch dann viele Kreise, die man, also da muss man dann schon professionell drinstecken, um dann solche Namen zu kennen. Also es gibt ja auch, Fußballspieler, deren Namen dann auch jeder Depp auf der Straße dann weiß. Und natürlich auch Fußballspieler, die dann halt nur Leuten bekannt sind, die dann, die regelmäßig Bundesliga verfolgen. Und generell dieser Songwriter-Pool funktioniert ja dann nochmal ganz eigen. Also es gibt zum Beispiel, den hören wir auch noch später rein, auf der letzten Platte, der Hold the Line, der dann, der auch, glaube ich, nicht von Avicii selber ist, kann man so sagen. Hat natürlich dann halt mitgeschrieben. Aber der Song an sich kommt aus einem Songwriter-Pool und kam aus den USA von einer Band, die sich Arizona nennt. Vermutlich auch aus Arizona. Und ihm dann diesen, also dann halt diesen Song einfach angeboten haben. Der ist in den Pool gegangen, dann ist das rumgeschickt worden. Und dann suchen sich halt Interpreten dann einfach mal was raus. Was gibt's denn hier so? Ach, das klingt hier ganz nett. Na, der klingt nicht so gut. Ach, der klingt auch ganz nett. Und so sucht man sich halt dann sein Album irgendwann zusammen. Also so funktioniert ja der klassische Popmarkt in diesem Sinne.
Und zu dem Beispiel eben noch, also ich finde auch, dass man bei dem Song wieder diese Dramaturgie oder dieses dramaturgische Gespür so krass hören kann von ihm. Ne? Also er weiß einfach, wie man einen Song aufbaut und wie man steigert und wie man dann diesen Moment, wo es dann wirklich auf die Mütze gibt, perfekt auskostet und dann eben mit einer sehr einfach gehaltenen Melodie, die aber trotzdem genug Variationen hat, mit entweder irgendwelchen Vorhalten oder irgendwelchen Trillern drin oder irgendwelchen Prallern drin und auch mit Variationen. Die Melodien, die bleiben ja auch nie gleich. Wir wissen jetzt, dass der Song irgendwie ne, 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 dieses Motiv hat, aber später geht das Motiv noch viel weiter, was wir vielleicht gar nicht mehr so im Kopf behalten, aber es bleibt trotzdem eingängig.
Ja, und ich sag mal so, wir beide hören, oder ich hab's dann gemerkt, als ich mich ans Klavier gesetzt habe und versucht habe, Avicii-Songs dann aus dem Gedächtnis zu spielen, habe ich dann gemerkt, okay, ich muss doch jetzt nochmal kurz reinhören, wie ist denn jetzt der Melodieverlauf? Voll. Und man unterschätzt das dann und muss dann doch nochmal, merkt dann doch, dann ist man jetzt auch ganz schön am Ackern, bis man es endlich mal geschnallt hat, wie genau die Melodie ist. Und das unterscheidet, sag ich mal, etwas hochwertigeren Pop von eher bescheidenerem Pop. Weil wenn die Melodie einfach sich ab Takt 4 wiederholt, dann... Das tut sie bei Avicii ja dann auch irgendwann, aber erst ab Tag 16, weil bis Tag 16 hat er dann noch so weit Variationen eingeführt, dass sie eine eigene Melodieführung dann verdient.
Genau, und alle, die sagen, das ist billiger Pop oder das höre ich mir nicht an, das ist mir zu niedrig, die sollen sich mal hinsetzen mit dem Notenpapier und sollen mal diese Melodien aufschreiben oder eben am Klavier nachspielen. Und also ich bin auch ständig am Akkorde und denke so, hä, wie hat er jetzt nochmal harmonisiert? Und es sind einfach Harmonien drin, die man nicht sofort einfach erkennt. Natürlich haben wir das auch, aber es ist immer diese Balance aus, manches ist sehr simpel und anderes ist dann wieder echt komplex. Und das macht ja auch den Reiz irgendwie aus, ne?
Na, der Ablauf, der ist schon noch sehr simpel. Das kann man, glaube ich, schon sagen. Der Song baut sich auf, es gibt eine Strophe, es gibt einen Pre-Chorus, dann gibt es den klassischen Refrain, der aber dann kein Refrain ist, sondern eher dann der Synthesizer, Four to the Floor, Abgeh-Part. Aber ich glaube, das ist eine gute Überleitung direkt zu meinem nächsten Soundbeispiel. Denn wir hören uns jetzt noch einen weiteren Song an, der ist auch aus der Kategorie sehr erfolgreich, allerdings nicht ganz so erfolgreich wie anderen. Der Song heißt Waiting for Love von der zweiten Platte. Das ist eine Kollaboration unter anderem mit Martin Garrix gewesen, auch einer dieser DJs, der dann damals ja mit Animals ganz groß rauskam. Noch jünger war als Avicii. Ich glaube, Martin Garrix war 18, als er dann auf einmal dieses Mega-Festival da in Las Vegas eröffnen durfte. Also nochmal einen Zacken jünger. Und hören wir mal rein, was dort so passiert. Es gibt, werdet ihr auch gleich hören, in der Harmonie eine ganz interessante Wendung, etwa in der Mitte, die dann den Song nochmal besonders macht. Viel Spaß.
What is a will? There's a way kind of beautiful, and every night has a state so magical, and if there's love in this life, there's no obstacle that can't be defeated. For every tyrant to tear for the vulnerable, in every loss, so the bones of a miracle, for every dreamer, a dream we're unstoppable, with something to believe in. Monday left me broken, Tuesday I was through with hoping, Wednesday my empty arms were open, Thursday waiting for love, waiting for love. Thank the stars, it's Friday, I'm burning like a fire gone wild on Saturday, guess I won't be coming to church on Sunday, I'll be waiting for love, waiting for love. So come around.
Thank you.
buchstabieren wir ordentlich. Und diese harmonische Wendung, die ich gerade angesprochen habe, die wird mir jetzt gleich Johannes nochmal genauer erklären.
ja, ich probiere es.
Er probiert es zumindest, schon ganz vorfreudig. Es ist ja eigentlich sehr eingängig, ich glaube, wir sind in Fis-Moll. So.
Ach so, soll ich jetzt direkt?
Gerne,
ich dachte,
gerne.
Du sagst noch vorher was.
Nee, mach ruhig
ich glaube, dieses Fis-Moll hat seinen Reiz hier, weil das Fis bleibt oben liegen. Also Avicii, das ist ein weiteres Stilmittel, er lässt Töne liegen und die Harmonie geht weiter. Also er geht von Fis-Moll, das ist unsere Tonika, unsere Grundtonart, und dann die Dominante, Cis-Dur, aber das Fis bleibt dabei. Also dadurch kriegen wir diesen, oder in Originallage, dadurch haben wir hier E-Is und Fis gleichzeitig und das macht natürlich eine besondere Spannung aus. Und bei D-Dur ist das Fis natürlich auch drin. Und eine Wendung, die spannend ist, ist diese Church on Sunday.
Genau, Church on Sunday, also, und dann kommt die Blue Note auf einmal rein. Ne?
Ja, beziehungsweise ist es keine Blue Note, sondern es ist ein Gospel-Akkord, der irgendwie da auf einmal drin ist. Ein sogenannter Sus-Akkord, der das Ganze irgendwie, ja, auf einmal so kirchlich klingen lässt. Also das ist halt auch geil, dass Avicii es irgendwie auch schafft, oder diese Songs es auch schaffen, mit dem Text irgendwie konform zu gehen. Also die Musik und der Text haben Bezug zueinander, hier ganz stark mit der Church kommt der Gospel-Akkord und dann sind wir auf einmal in der Kirche am Sonntagmorgen.
Und es ist auch nicht, also ich sehe das als so auffällig, dass es auch gewollt war, oder?
Voll, auf jeden Fall. Ja. Das sehe ich auch so. Er muss diese harmonischen Sachen irgendwie auch drauf gehabt haben. Zumindest in dem Sinne. Oder es war ein Zufallsprodukt, aber auch dann hat das Unterbewusstsein da seinen üblichen.
Ja, aber und man kommt unterbewusst nicht auf so einen Sus-Akkord, würde ich jetzt mal behaupten,
ja,
oder?
Vielleicht auch nicht. Nee, da hast du vielleicht.
Also vielleicht man probiert halt so lange rum, bis es klingt und dann sagt einer, ja, das ist ein Sus-Akkord, aber dann hat man es ja auch letztendlich gehört. Also dann ist man auch nicht zufällig drauf gekommen.
Und bei Waiting for Love ist dann ja der Moment auch ganz krass, wie er diese Lead-Melodie oder dieses Riff dann einführt, ne? Und da ist fast alles andere weg. Also es ist zwar noch da, aber total weggefiltert wieder. Also die Höhen sind weg, sodass wirklich dieser Synthi in der Mitte stehen kann, der dann wirklich diese Melodie entwickeln kann. Und ein letzter Aspekt, den ich noch interessant finde, ist, dass die Pentatonik hier ausbricht. Und zwar gibt es einen Leitton, der da drin ist. Also wenn wir sagen, das ist die Pentatonik, dann gibt es einen Moment, wo diese Pentatonik aufgebrochen wird. Und das ist der. Und ich glaube, dass man diesen Moment auch deutlich wahrnehmen kann, dadurch, dass die Melodie dort auch am höchsten Punkt ist. Also es kommen zwei Sachen aufeinander. Wir hören unterbewusst, dass dieser Ton nicht in die Skala passt. Ich weiß, es gibt wieder genug Leute, die sagen, hey, hätte ich nie gehört. Nein, aber man hört im Unterbewusstsein eben, dass da etwas Neues passiert. Und ich will nur versuchen zu erklären, warum dieser Moment besonders ist. Ne? Und wir sind am höchsten Punkt der Melodie und haben gleichzeitig diesen Moment. Und dann auch wieder diese Vorhalte. Ne? Und das macht die Melodie dann, glaube ich, wieder sehr aufregend und speziell.
Und es ist ja auch genau dann der Moment, wo in der Wiederholung später, also in der Phrasierung, genau dieser Stelle auch dann dieser Church-Sus-Akkord dann da reinkommt. Ne? Also das ist eine ganz gewollt gesetzte, so ein bisschen so eine Sollbruchstelle eigentlich, ne? wo sich die Harmonik des Songs einmal kurz verschiebt, damit es halt eben nicht zu langweilig wird. Ich meine, er hätte ja auch theoretisch einmal wieder in C-Dur dann übergehen und dann aber wechseln, beziehungsweise C-Dur. Und dann der Song hätte so auch funktioniert, aber er wäre halt dann eben genau diesen Mühe zu langweilig gewesen, als dass er dann dieser Hit werden konnte. Also man merkt halt bei diesen Hits, den wir jetzt vorgestellt haben, die haben alle ihre kompositorischen Kniffe, die den Song dann doch noch so besonders machen, dass sie auch diese besondere Aufmerksamkeit verdienen, würde ich sagen.
Und das ist halt witzig, weil wir sitzen hier und hören diese Soundbeispiele und ich sage immer kurz, ey Paul, warte mal kurz, ich muss kurz nochmal am Klavier diese Akkorde genau nachprüfen, weil es eben genau nicht oft so ist, wie man denkt, sondern es gibt dann eben diesen entscheidenden Kniff, der anders ist.
Du hattest mir die letzte Woche empfohlen, halt mir die neue Platte reinzuziehen. Ich hatte ein hochemotionales letztes Wochenende. Ich weiß noch, wie ich mich richtig gefreut habe, als dann die Uni wieder losging am Montag, dass ich mal wieder rausgekommen bin und mit Menschen geredet habe. Also mich wirklich zu Hause einbarrikadiert und diese Platte drauf und runter gehört habe. Auch dann halt immer wieder ins Klavier gesetzt, okay, was ist das? Und ich bin beim paar Tracks richtig gescheitert. Also wirklich gemerkt, okay, ich komme hier nicht weiter an der Stelle, weil ich diese Harmonik einfach hier nicht schnalle. Und das ist für Pop dann doch ungewöhnlich. Also absolut genau. Ungewöhnlich. Voll. Normalerweise setzt du dich ans Klavier und dann hast du es irgendwann danach, so, da habe ich so nach einer Viertelstunde, habe ich es dann raus. Und da gab es wirklich Tracks, wo ich nicht weitergekommen bin.
Und das ist eben wirklich die Mischung aus Emotion und Hirn, ne? Was da gleichzeitig passiert, und das macht es so geil und so spannend.
Kommen wir nun von Emotionen und Hirn vorwiegend zu Emotionen und schalten wir das Hirn ein bisschen aus. Beziehungsweise bei uns ist es ohnehin schon ausgeschaltet, weil die Luft steht hier inzwischen in den in unseren Studios. Aber ein Stilmittel von Avicii ist ja auch weiterhin, dass er hat das Rad ja nicht neu erfunden, also es gab schon EDM-Pop, David Guetta hatte davor schon dann den Weg durchaus geebnet, es gab davor schon einige Künstler.
Wir können ja einmal kurz sagen, was EDM heißt, ja, weil ich hatte den Begriff tatsächlich erst gelernt.
Electronic Dance Music, ja. Also ist auch ein Sammelbegriff tatsächlich, man kann ihn nicht auf eine einzelne Musikrichtung beziehen, weil es dafür dann zu viele gibt, also ähnlich auch wie Techno ein Sammelbegriff ist für eine Reihe an Subgenres, die teilweise ganz unterschiedlich klingen. Also der arme Musikwissenschaftler, der irgendwann mal in 50 Jahren sich die Genres sortieren möchte, der wird richtig Spaß haben, weil es auch Genres gibt, die dann gleich heißen, aber ganz andere Stile bedienen. Na, also was ich, oder auch zum Beispiel, also nur als Beispiel, vor ein paar Jahren gab es ja Dubstep, das war so eine der neuen Musikrichtungen, die ja auch dann sich aus EDM entwickelt haben. Tatsächlich ist aber wiederum Dubstep nun auch eine Musikrichtung, die eigentlich in den 70ern entstanden ist und eigentlich eher so gesampelte Hip-Hop-Platten dann waren, also so eigentlich so die, also auch so eine Weiterentwicklung von Hip-Hop, und viele Leute meinten auch dann zu Recht, das heißt, müsste eigentlich Bro-Step heißen, dann bräuchte nochmal einen anderen Begriff dafür, für diese besonders harte Form, dieses ja auch dann sehr rhythmisch verschobenen Tech oder dieser rhythmisch verschobenen elektronischen Musik, also einfach nur um einen ganz kurzen Einriss zu geben, wie vielschichtig und vielseitig elektronische Musik ist. Und wie gesagt, Avicii bzw. Tim Bergling hat das nicht neu erfunden. Er hat sich da auch letztendlich auf einen Trend draufgesetzt. Bzw. er hat ja auch angefangen als DJ, hat seine ersten Tracks, die er geschrieben hat, waren House-Tracks. Und wir hören jetzt einfach mal in einen Track rein. Der ist von seiner zweiten Platte und dort versucht er einen 80er-Jahre-Song zu covern. Beziehungsweise nicht direkt zu covern, sondern zu imitieren. Also er ist ja dafür bekannt, dass er bestimmte Musik, also einfach ein Stück nimmt, also zum Beispiel Wake Me Up ist eine Western-Country-Folk-Nummer, und er legt das wiederum aber in seinen EDM-Style rein, um daraus halt dann einen radiofreundlichen Hit zu machen. Und bei dem Song, den wir jetzt hören, der, wie gesagt, nennt sich Touch Me, höre ich ganz deutliche Bezüge zur 80er-Jahre-Clubkultur raus, auch wenn ich mich in der Musikrichtung eigentlich viel zu wenig auskenne. Man muss auch noch bei Avicii wissen, er war ganz großer Daft Punk-Fan, also das französische Pop- und Elektro-Duo, die er sehr gefeiert hat, und wir werden auch später noch hören, dass er sich auch stilistisch anfangs noch sehr viel bei denen bedient hat. Daft Punk hatten ja 2013 mit Random Access Memories einen Riesenerfolg und Funk war wieder zurück auf einmal und 80er Jahre Disco an Einflüsse, es war eigentlich eine reine Zitatplatte, also irgendwann möchte ich mir nicht diese Platte mal mit jemandem gönnen, der 80er Jahre Musik aufgesogen hat und mir dann sämtliche Anspielungen erklären kann. Und ich habe immer versucht rauszuhören, wo versucht denn Avicii vielleicht an diesen Erfolg mal anzuknüpfen. Und bei Touch Me habe ich so ein bisschen gehört. Wir hören jetzt mal in diesen Song rein, zumindest die erste Minute. Es ist, wie gesagt, 80er Jahre Disco und groovt schön vor sich hin. Viel Spaß. Ja, da sind die Einflüsse, beziehungsweise die Anspielung sehr deutlich. Ne? Dieser wabernde Synthie-Bass, der immer so auf und ab geht. Wow, wow. Dann haben wir noch diese Melodieführung zum Schluss. Auch in einem ganz unverwechselbaren Wah-Sound der 80er Jahre. Auch hier, finde ich, hört man wieder aber auch sehr gut, wie er seine Sänger auch auf Linie gebracht hat. Denn der Song ist so, aber auch so gut ausdrucksfähig gesungen. Und dass auch schon über diese Gesangslinie, über diese Melodie, über die Art, wie es gesungen wird, schon so viel Energie transportiert wird, dass das Arrangement da fast schon nebensächlich wird, weil man einfach auch nur der Melodie und der Sängerin zuhören muss und direkt in dieser Stimmung gefangen ist.
Und das ist Aviciis Kunst auch irgendwie, dass er so einen krassen Fokus auf den Gesang schafft, ne? Immer wieder. Ich höre auch da irgendwie 60er Jahre in dem Gesang. Ich finde, das hat so einen Vintage-Flair, ne? Mhm. Also wie die Stimme klingt.
Ja, total. Also Vintage ist das Ganze sowieso. Und das zeigt auch, dass er, also weil wir jetzt gleich einen Song spielen, der nicht von Avicii ist, ich glaube der erste Song, den wir bis jetzt hören, der nicht selber von Avicii kommt, sondern halt, ich bin wie gesagt kein großer Kenner der 80er Jahre Disco-Musik, habe mich jetzt durch mehrere Donna Summer Alben geklickt, also Donna Summer ist vielleicht dann auch so der größte Name der 80er Jahre, den man dann noch kennen könnte. I Feel Love zum Beispiel war ein Riesenhit 1980 und den Song, den wir jetzt hören, nennt sich Journey to the Center of Your Heart von Donna Summer. Ich habe den Song jetzt nicht deswegen ausgewählt, weil er so unglaublich nah an Touch Me dran ist von der Harmonik. Da hätte es Songs gegeben, die sehr viel besser passen, wo teilweise wirklich genau dieselbe Harmonie benutzt wurde. Aber der Song ist deswegen ganz witzig, weil man auf jeden Fall diesen Groove sehr schnell drin hat. Und der Song ist deswegen sehr lustig, weil der Synthesizer, der hier gespielt wird, fast so klingt, als hätte er von Avicii selber so geschrieben worden sein können. Insbesondere was Fragen der Melodieführung angeht. Achtet einfach mal drauf und achtet vor allem eben auch auf diesen typischen 80er Jahre Groove, der da drin ist und der dementsprechend natürlich auch bei Touch Me versucht wurde zu imitieren. Viel Spaß. Also man hört es sehr deutlich, wie gesagt, der Groove ist derselbe. Diese Melodieführung ist schon ganz witzig. Wie gesagt, ich glaube, hätte man sie Avicii gezeigt, hätte er sie vielleicht auch gemocht und vielleicht hätte er sie auch in einen neuen Song eingebaut. Denn das werden wir noch später auch noch häufiger klären. Avicii hat, ich weiß gar nicht, ob man es Clown nennen kann, denn es ist ja alles in diesem DJ-Kontext. Also DJs sind ja generell lockerer. Man nutzt also einen Song und baut dann einen Teil davon in was Neues ein und dann ist es halt was Neues. Wir haben ja auch anfangs jetzt gehört, hier Levels wurde eingespielt, basiert auf einem alten Track von 1962 von, jetzt habe ich schon wieder den Namen vergessen, Etta James, so ist es nämlich, Etta James hat diesen Song geschrieben mit dieser Melodieführung. Oh, sometimes I get a good feeling. Das benutzt dann Avicii für sein Stück Levels, legt da seine eigene Melodie dann da drunter. Wo sie auch meinten, sie haben lange rumprobiert, eine Melodie zu finden, die da drauf passt, die das gut ergänzt und sind ewig nicht weitergekommen, bis er irgendwann einfach diese Idee hatte und dann war, okay, das ist es jetzt.
Das ist so geil, weil das wird tatsächlich oft beschrieben in diesen Interviews. Dann haben wir lange überlegt, was für eine Melodie könnten wir nehmen. Und sie finden immer eine pentatonische Melodie, ja, die dann kommt.
Ja, das ist echt witzig. Klar, natürlich. Und es ist natürlich auch immer Avicii, der dann die entscheidende Idee dann noch hat. Das ist dann vielleicht doch auch ein bisschen übertrieben an ein paar Punkten. Ich schätze mal auch, dass es dann viele, viele Teile gibt, wo dann ein Kollege von ihm die Idee hatte. Aber auch das spricht ja, finde ich, auch wiederum für so einen Künstler, der da nicht so eitel ist, zu sagen, nee, das ist von dir, dann nehmen wir das jetzt nicht.
Und das ist auch also, modern, ne? Dieses genau. Dieses Teamwork oder diese Art von flacher Hierarchie, die ist modern. Im 20. Jahrhundert haben wir mehr Künstler, die so Alleingänger sind, die sagen, ich bin der Produzent, ich bestimme alles. So, und mein Ego ist das Wichtige hier.
Ja. Und jetzt, ich hatte es ja gerade schon angekündigt, Avicii kommt ursprünglich vom House, also nicht vom Techno. Techno ist schon nochmal dann einen Zacken schneller, einen Zacken brutaler. House ist dann sozusagen die elektronische Musikform, die mit als erstes entstanden ist. Wir hatten Anfang der 80er Jahre den Chicago House im Warehouse, wo auch der Name hierher kommt. Wir hatten dann eine große Szene in Detroit, die allerdings sehr lange auch für sich geblieben sind. Also das war nicht so, dass es sofort irgendwie der Mega-Verkaufsschlager war und alle haben House gefeiert.
Kannst du kurz erklären, was Warehouse, also war, außer dass es
das Warenhaus? Das Warehouse ist der Club in Chicago, wo das Ganze entstanden ist. Ja, also es ist nach diesem
Schub benannt. Ein bestimmter Club.
Genau, es ist ein bestimmter Club. Hätte der Club jetzt weiß nicht, Tresor geheißen, hätte man das immer, hätte man
das Tresor genannt.
Hätte man die Musik dann Tresormusik genannt. Ich weiß es nicht. Also es ist tatsächlich überraschend simpel. Auch da gibt es eine sehr gute Dokumentation auf Netflix, die nennt sich What We Started, eine gute Rundumsicht über DJing und generell um elektronische Musik gibt. Auch Avicii wird da kurz zumindest erwähnt. Und übrigens auch sehr spannend, dass man in der Doku auch mal wieder lernt, krass, die ersten Techno-Nasen waren schwarz. Die haben es erfunden, die haben es zum ersten Mal geraved. Das waren also gerade die Leute in Detroit, die diesen richtig harten Techno dann später erfunden haben. Das waren alles so ehemalige
People of Color.
Genau, People of Color, die aber auch alle dann in den General Motors Werken gearbeitet haben und halt immer diesen Maschinensound, diesen eintönigen Monoton, immer derselbe Rhythmus um sich rum hatten. Es wundert einen überhaupt nicht, dass man dann auf die Idee kommt, genau solche Maschinensounds zu samplen, hintereinander zu legen und da einfach nur einen dicken Beat runterzuhauen, dass das dann richtig schön kickt. Aber auch hier wieder ein schönes Beispiel dafür, wie es dann von weißen übernommen wird und auf einmal ist es eine riesen Gelddruckmaschine. Will ich Avicii jetzt natürlich aber überhaupt nicht vorwerfen, ganz im Gegenteil, denn den House, den er früher gemacht hat, den hören wir jetzt mal rein und achtet so ein bisschen drauf, wie sind die Synthes angelegt, was klingt da, was verschwimmt da miteinander. Wir werden das Ganze nämlich gleich nochmal an einem Soundbeispiel von Daft Punk nochmal dann prüfen.
Und witzig ist, es klingt völlig anders als der Rest von Avicii, ne? Also das, was wir heute sonst noch so hören, das ist ganz anders.
Ja, ja. Also die generell, das ist jetzt der Track, der, wenn man am ganz weitesten bei Spotify runterscrollt, dann kommt der. Also es gibt dann auch noch andere, er hatte ja früher mit Lightback Luke dann auch viel gearbeitet, der also sein Mentor war der Erste, der ihm so ein bisschen gezeigt hat und seine Sachen veröffentlicht hat. Und das ist jetzt hier noch richtig schön straighter House, einfach nur zum Tanzen und Feiern und Leute sollen Spaß haben. Viel Spaß. Schon lustig, ne? So ein Song von 2009, der jetzt Sound of Now heißt. Und es ist ja dann gar nicht mehr so wirklich Now, sondern so
10 years after.
Now vor 10 Jahren.
Ja, und da bin ich auch raus, ne, bei der Mucke. Also ich höre da so viel Wiederholung und so viel, aber darum geht's, ne? Es ist auch Musik, die für den Clubbetrieb gemacht
ist. Ja, es ist Musik, die zum Tanzen da ist, ja, ganz genau. Also es ist nicht Musik mit dem Anspruch, dass man sich dann hinsetzt und sie genießt, oder das gibt's natürlich auch. Also ich höre auch gerne dann irgendwie mal Techno auf dem Weg, einfach weil man genau in diesem Zustand der Trance ja auch immer dann drin ist und das einfach nur ganz, ganz stupiden Zuhörens. Aber du bist auch nicht so der Clubgänger generell, Johannes, ne?
Nee, bin ich wirklich überhaupt nicht. Ich war, glaube ich, noch nie in einem Club.
Das in Berlin, als in Berlin Geborener.
Das in Berlin und das, ja, obwohl ich jetzt wirklich schon ein paar Jährchen drüber bin eigentlich.
Ja. Ja, ja.
Oder in dem Alter eigentlich bin, wo andere in den Club gehen. Ich mach's nicht, guck mal, und ich begeister mich trotzdem für ganz viel Musik, die auch da theoretisch laufen könnte. Obwohl du hast gesagt, Avicii wird gar nicht in Clubs gespielt.
Nein, daher. Also nicht in Berliner Techno-Clubs, auf gar keinen Fall. Das ist, also auch, aber ich sag mal
in
so.
Was für einem Club würde denn Avicii gespielt?
Na, Clubs, wo ich nicht unbedingt reingehe, sag ich mal so.
Fritz-Club oder wo?
Ja, dann sowas eher. Also das ist dann eben halt eben schon Mainstream. Also ich sag mal, der 0815 Techno-Club in Berlin, obwohl das ja auch schon ziemlich verallgemeinert ist dann sozusagen, auch da gibt's ja dann kommerziellere Clubs und weniger kommerziellere Clubs. Aber der, also Avicii ist halt eben dann doch eben für Masse ausgelegt und zum allein schon zum Mitsingen. Also ich glaube schon, würdest du jetzt einen Techno-Track auflegen, der eine Melodieführung hat, ist es dann, kann das dann schon unbedingt, kommt dann halt so ein bisschen drauf an.
Dann würden die Leute sagen, eine Melodie.
Ja, so ein bisschen, ja. Also es ist okay. Dann halt, es ist dann halt wirklich einfach nur ganz, ganz runtergebrochen auf stampfender Beat und halt irgendwie stampfender Synthesizer, der aber letztendlich dich einfach nur zum Tanzen, beim Tanzen hält.
Ja.
Also das ist, ich würde gar nicht, also es gibt natürlich dann auch so viele verschiedene Arten. Es gibt auch melodischen Techno, der dann mit musikalischen Elementen arbeitet. Aber das ist auch jetzt nicht unbedingt dann der Techno, den ich jetzt, was ich zum Beispiel in der Griesmühle auflegen würde. So, Griesmühle ist halt so ganz, ganz knallharter, fetter Beat und möglichst wenig Gefühle dabei, sag ich jetzt mal so hart. Also auch schon das jetzt hier, Sound of Now, würdest du da nicht auflegen können, auf gar keinen Fall.
Das wäre schon viel zu musikalisch.
Das wäre, naja, das klingt jetzt so arrogant, als hätten die alle, als wüssten die alle nicht, was Musik ist.
Nein, das
aber es
ich
ist
nicht.
Zu, es ist nicht dann, also es gäbe schon, sagen wir, andere Techno-Clubs, wo du das dann schon eher auflegen könntest, sag ich mal. Aber auch da würde ich nicht unbedingt dann sagen, ja, das ist von Avicii, weil der natürlich dann in der harten Elektroszene nicht unbedingt dann der beliebteste ist oder halt dann eher derjenige ist, von dem sich dann Leute distanzieren. Obwohl ich glaube, inzwischen könnte man wahrscheinlich auch dann Leute halt eben damit kriegen, sag mal, nee, hört ihr das mal an, das ist schöne Musik, aber man muss sie außerhalb dieses Techno-Kontextes halt betrachten. Okay. Sie hat damit halt nicht mehr viel zu tun. Und das ist ja auch, glaube ich, ein Punkt bei Avicii. Er wollte ja auch irgendwann diesen House oder generell Elektro einfach nicht mehr machen. Er wollte Songs schreiben und hat eine Zeit lang halt dann EDM-Pop-Songs geschrieben, also Songs, die dann zwar noch schon mit Techno-Elementen arbeiten, also dieses klassische Four to the Floor und was wir jetzt auch hier gehört haben, es baut sich ganz lange auf, Filter, nur noch Höhen, wir hören nur noch Höhen, es rauscht und dann knallt's auf einmal. Das Element haben wir immer noch drin, also auch in Wake Me Up ist das ja genau der Ablauf des Songs bis heute. Wir hören jetzt in einen Song von Daft Punk rein, nämlich Alive, das ist von der ersten Platte. Der Track ist von 1997, beziehungsweise ich glaube, er ist sogar ein bisschen älter insgesamt.
Und die Platte heißt einfach Daft Punk, ne?
Die Platte heißt Homework.
Ah ja.
genau, die Platte heißt Homework von 97 und noch der Track, der da am ehesten, glaube ich, diesem Techno-Boom Mitte, Ende der 90er noch entspricht. Wir hören einfach mal rein und ich glaube, es ist gleich sehr offensichtlich zu hören, dass er sich auch von den Sounds da sehr ähnlich ist und auf jeden Fall sehr viel von denen beeinflusst ist, würde ich sagen. Wir hören jetzt mal rein, viel Spaß. Hier, wir hören, ne? Es gibt wenig Veränderungen. Es geht immer gleich weiter. Beziehungsweise die Veränderungen, die es gibt, sind dann so klein gehalten, dass man sie fast stimmt selber hören könnte. Ne? Aber auch jetzt hier in dieser vielleicht, na, was war das, eine Minute oder sowas, anderthalb, gab es trotzdem jetzt aber Veränderungen. Ne? Die Bassdrum hat dann ab und zu mal, hat sich dann vom Klang verändert. Sie war dann mal weg, sie war dann wieder da. Dann sind die Höhen bei den Synthes ein bisschen hochgegangen. Und genau davon lebt die Musik. Also minimale Veränderungen, die du dann halt nur beim Tanzen auf der Tanzfläche merkst. Wenn du da stehst und schon seit 2 Stunden einfach nur am Tanzen bist, dich komplett in diesen Beat einfach mit Kraft und Gewalt hineingetanzt hast. Und dann irgendwann eins mit der Musik wirst und dann fallen natürlich diese Veränderungen auch auf und du hast dann ja auch die Zeit, also du sitzt ja dann nicht da und wartest, okay, wann passiert denn jetzt hier mal was, du freust dich ja, wenn der Beat, in dem du gerade so schön drin bist, so möglichst lang noch weitergeht, so wie du gerade da drauf lustig bist.
Ja, das kann ich nachvollziehen.
Ja, aber ich glaube, sehr entscheidend ist generell, ob man generell gerne tanzt oder eher nicht so. Ich glaube, das ist wichtig, weil es gibt auch...
Naja, es gibt natürlich sehr unterschiedliche Musik, zu der man tanzen kann. Ne?
Ja, ja, also, klar, natürlich. Na klar.
Ja.
Aber ich kenne auch Leute, die zwar total Musik mögen, aber mit Tanzen überhaupt nichts anfangen können. Ja, also voll, mit sich selber, also sich selber zu was bewegen, da ist dann auch die Musikrichtung
egal. Und umgekehrt, ne? Also umgekehrt genauso. Also ja. Leute, die tanzen und selber nicht irgendwie dann...
Ja. Aber denen ist völlig egal, ist zu was sie da.
Ja, nicht völlig egal. Naja, also das ist jedenfalls interessant, dass man irgendwie sehen kann, wo Avicii auch herkommt oder was er auch offensichtlich als Einfluss hatte früher, ne? Auch wenn er sich ja dann nochmal völlig gewandelt hat, jetzt gerade zum Schluss auch, ne?
Ja, zum Schluss sowieso und ja auch schon dabei. Also ich glaube, auch bei seiner ersten Platte sind die Techno-Einflüsse ja schon fast minimiert worden. Es gibt schon so ein paar Tracks, die dann noch daran anlehnen. Und zum Beispiel jetzt irgendwie die Long-Version von Levels ist auch noch schon so gemischt und so aufgebaut, dass sie auch im Club dann spielbar ist, theoretisch, aber sein Hauptaspekt lag irgendwann wirklich darauf, Songs zu schreiben, ja. Und nicht mehr Hausmusik zu produzieren. Also lieber ein guter tanzbarer Track als derzeit ein Disco-Track, sag ich mal. Das kann man auf jeden Fall so festhalten. Johannes, du möchtest wahrscheinlich jetzt weitergehen.
Ja, jetzt könnte man weitermachen mit Dear Boy. Jetzt würde es wieder ein bisschen in eine andere Richtung weitergehen. Wir würden zum ersten Album von Avicii gehen, das war True. Wir haben schon ein bisschen was von diesem Album gehört. Und Dear Boy ist ein Song, der mich fasziniert. Und in den hören wir jetzt erstmal. Wir haben ja immer eine große Headbanging-Party, wenn wir diese Songs hören.
Wir müssen immer mal zum Videopodcast wechseln, ne?
Ja, irgendwann machen wir das und dann kann man uns immer schön zuschauen.
Aber jetzt wäre echt nicht schön, weil wir sitzen hier und schwitzen. Das sieht auch nicht hübsch aus, glaube ich.
Hier ist interessant, also was ich geil finde an dem Song, ist die Stimme einmal. Also, ne, und da haben wir auch wieder diesen Vintage-Faktor. Ich glaube, die Sängerin heißt Mö. Und dann dieses durchgestrichene O. Ich finde die Stimme faszinierend und er hat es auch wieder geschafft irgendwie, oder was heißt er? Natürlich ist das die Sängerin, ne? Aber es ist eben, sie hat eben so viel Raum und kann da wirklich diese Stimme so entfalten und das fast nur auf einem Ton. Es ist fast nur das A und natürlich ein paar Töne drumherum. Und dazu ändert sich aber ganz viel Harmonik. Also wir haben öfter das Phänomen, dass Avicii sich entscheidet dafür, Liegetöne zu haben, also Töne, die sich nicht verändern. Es bleibt sozusagen ein umspieltes A. Und dazu eben Harmonik, die sich verändert. Und hier haben wir es eben mit Dezimen zu tun. Dezimen tauchen jetzt später noch öfter auf, deswegen will ich das kurz erklären. Also ich kann natürlich eine Melodie mit einer Terz versehen, zum Beispiel mit einer Unterterz. Und dann habe ich hier zweistimmig, ne, in jedem Weihnachtslied kann man Terzen singen, ne? Oder also bei Odo Fröhliche oder wo auch immer. Und wenn wir jetzt diese Terz aber eine Oktave tiefer nehmen, dann entsteht irgendwie ein anderer Charakter, eine Oktave tiefer insgesamt alles gespielt, klingt so. Und das scheint ein Klang gewesen zu sein, der Avicii fasziniert, weil er benutzt ihn sehr, sehr oft. Also gerade was diese Dezim eben irgendwie angeht. Ich weiß nicht warum, aber das kommt sehr oft vor. Und wenn man das kombiniert mit diesem Klang in der Gesangsstimme, dann haben wir eben ein besonderes Gefühl. Ich weiß nicht, was du damit verbindest, aber diese Dezim haben eben diesen besonderen Charakter, ne?
Ja, ich finde, das ist so ein Grundwesenszug von Musikalität, dass man Spannung über eine lange Zeit aufbaut und sie dann aber auch gut abzurufen weiß, wenn es dann darauf ankommt. Und das hat er beherrscht aus dem FF. Und deswegen würde ich auch niemals behaupten, dass dieser Mann nicht musikalisch wäre, weil er das genau das konnte. Ja, und das ist für mich vielleicht das Grundcharakteristikum für Musikalität.
Und dazu noch die ganzen Flächen, die dazukommen. ne, irgendwelche Synthesizer, die noch so pentatonische Fläche machen, auch dazwischendurch, um den Klang anzureichern. Es gibt ganz viel, was wir hier nicht analysieren, was aber die ganze Zeit auch präsent ist, ne, das, was die ganze Zeit so noch subtil Beiwerk leistet. Aber diesen Song finde ich irgendwie faszinierend, auch wenn er irgendwie mit einer Minute losgeht, die ich, mit der ich noch nie so viel anfangen kann. Aber,
das hatten wir vorhin beim Schneiden, weil die ersten anderthalb Minuten sind halt eben noch Club, also auf Haus, und dann geht erst der Song los. Und Johannes sagt so, weil diese anderthalb Minuten
jetzt,
dann
nervt. Und jetzt geht der Song los. Oder es ist, glaube ich, eine Minute und ein paar Sekunden oder irgendwie so. Aber es ist, und dann geht es irgendwie los. Naja, das nächste Beispiel ist wieder vom Album, was jetzt gerade rausgekommen ist, von Tim. Und zwar heißt der Song Hold the Line.
Oh ja, das war auf jeden Fall auch mein, ich habe darauf bestanden, dass wir den jetzt hier noch reinnehmen, auf du wolltest den erstmal nicht drin haben, hier ist er, und es ist halt so ein Track, wo er vermutlich den Text nicht komplett selbst geschrieben hat, beziehungsweise der Text oder der Song schon größtenteils fertig war, das ist dieser erwähnte Song aus dem Songwriter-Pool, den
von Arizona, ne?
Genau, von Arizona, der allerdings textlich halt dann doch ziemlich gruselig ist jetzt an ein paar Stellen, also da musste ich auch richtig weinen, glaube ich, weil mir das ziemlich nahe gegangen ist, und aber gleichzeitig man ja auch völlig egal, ob er es jetzt selber geschrieben hat oder nicht, ja immer drüber nachdenken muss, er hat es dann aber letztendlich produziert, also er hat es ausgewählt, gesagt, ich gebe es jetzt so aus, nicht unbedingt so, als wäre es meins, aber zumindest denken dann die Leute erstmal, ich hätte das alles geschrieben, das ist ja dann der Effekt, der damit erzeugt wird, und unter diesem Gesichtspunkt ist der Song dann doch ziemlich gruselig von seinem Text. Viel Spaß.
Can't remember how to fight. We'll cry before we shatter. We can't fall apart. Oh, oh. We don't get die young. Trouble keeping our heads sometimes. We just have to push on. We don't get to give up this life. Oh, the breath in your lungs is stronger than the tears in your eyes. It's do or die.
Ja, das ist gruselig, ne? We don't get to die young. Trouble keeps on our heads sometimes. We just have to push. Du hast den Text gerade vor dir?
We just have to push on, ja.
To push on, ja. Also,
aber we don't get to die young, ne? Und er ist mit 28 Jahren gestorben.
Das ist natürlich halt eine. Der Mitproduzent hat auch im Interview gesagt, er versteht, dass man den Text jetzt als extrem zynisch verstehen kann, aber er war so nicht angelegt, als er komponiert wurde und als er geschrieben wurde. Das hat mich ja dann doch auch beruhigt, muss ich sagen. Aber klar, ist natürlich irgendwie übel. Und dazu ist der Song musikalisch, finde ich, aber auch sehr interessant. Einfach jetzt in der Hook dann zum Schluss, wo diese Melodie dann kommt. Und dann ist eine Pause. Also man hört wirklich ganz kurz nichts. Man sieht es jetzt hier auch in der Songamplitude, dass da wirklich Stille ist.
Da ist eine kurze Leere, ne?
Ja.
Und auch das, hier wieder
erweitert. Das ist sehr mutig. Also.
Ja, und hier auch, es ist, die Melodie ist auch wieder ganz, ganz einfach gebaut und dann dieser sehr charakteristische Synthi-Sound dazu, ne? Aber also er hat auch sehr unterschiedliche Arten mit diesen pentatonischen Dingern umzugehen. Es gibt hier eben Pausen, es ist wie eine Unterbrechung, ne? Andere Melodien, wie bei Waiting for Love, das ist ja so eine Endlos-Melodie, die ewig weitergeht. Hier haben wir diese kurzen Blöcke, ne? Ganz anders. Yes.
Was hatte dich, du hattest noch was, glaube ich, dazu harmonisch noch, ne? Oder?
Ja, hatte ich.
Der Liegeton?
Genau, wir haben hier wieder einen Satz sozusagen, den wir auf Dezim runterbrechen können. Und zwar Fismol, Cismol, D-Dur, E-Dur. Obwohl das nur eigentlich Dezimen sind, keine vollständigen Akkorde. Er hat aber irgendwie öfter diese aufsteigenden. Also Das findet man öfter bei Avicii, dass es aufwärts geht. Und also in der Harmonik oder in diesen Dezimparallelen in diesem Fall. Und wir haben hier wieder eine ganz einfache Melodie, die aus drei Tönen diesmal besteht. We don't ba 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 da ba ba da ba ba ba, ne? Und dazu eben diese wechselnden Harmonien, die das Ganze irgendwie abwechslungsreich machen. zwei sehr einfache Mittel miteinander wieder kombiniert. Wir können aber jetzt gerne sonst auch direkt zum nächsten Beispiel
gehen. Noch einen Satz zu Hold the Line. Der Co-Produzent hat den schönen Satz gesagt, das ist ein Song, der zwar sehr schwarz klingt, aber schwarz mit ein bisschen Hoffnung noch drin.
Ja.
Und das ist eine gute Beschreibung von Avicii in a nutshell. Hat sehr gerne positive, fröhliche Popsongs geschrieben, die dann aber einen ziemlich düsteren Text haben. Also auch Wake Me Up hat keinen schönen Text. Das ist melancholisch, das ist nachdenklich und passt eigentlich nicht zu der Fröhlichkeit der Melodie und des Songs, aber genau diesen Kontrast mochte Avicii so gern und hat ihn deswegen auch so gerne probiert.
Und ich finde aber auch die letzte Platte so berührend, auch weil wir da auch diese Hoffnung in den Texten manchmal haben, ne? Also es gibt dann so eine Zeile, die irgendwie heißt, aber ich mach weiter oder durch dich kann ich trotzdem weitermachen, ne? Also es gibt ganz oft diese Zeilen, wo man denkt, okay, doch, es gibt ein Licht am Ende des Tunnels. Und das macht es natürlich auch umso heftiger, finde ich, auch das zu hören.
Es ist kein Abschiedsalbum, aber es ist ein Kampfalbum. Also man hört, dass er gekämpft hat in dieser Zeit.
Genau.
Mit sich und dem ganzen Sinn überhaupt. Was macht er hier eigentlich?
Genau. Einem Duett. Es ist wohl überliefert von Avicii. Es ist eine SMS überliefert, wo er schreibt, dieser Song sollte von einem echten Liebespaar gesungen sein. Und das haben die tatsächlich auch umgesetzt. Sowieso bei dieser ganzen Posthum-Exegese von Avicii stellt man irgendwie fest, dass es sich so ähnlich verhält wie mit Autografen von irgendwelchen Komponisten. Ne? Also ich habe das Gefühl, dass die Produzenten, die diese Musik fertiggestellt haben, mit diesen MIDI-Files und mit allem, was sozusagen noch an Sprachnachrichten und an E-Mails und Texten noch sozusagen da war als Hinterlassenschaft von Avicii, wurde so gehandelt wie irgendein Autograf von der H-Moll-Messe von Bach oder wie vom Mozart-Requiem. Ne? Also mit diesem Status, so das ist noch das Original und damit müssen wir arbeiten.
Ja, auch schon allein schon die Anspielung auch dann wie heißt das denn, das Requiem von Mozart. Also da ist ja auch genau das Ding. Das Ding ist noch nicht fertig. Und wer macht's denn jetzt zu Ende, liebe Schüler? Könnt ihr das nicht mal übernehmen?
Genau. Und da haben wir eben diese SMS und da hat er gesagt, das soll ein echtes Couple sein, was das singt. Und das haben die auch gemacht. Mhm. Und das ist schön. Also das finde ich irgendwie eine schöne Idee, dass das auch so fertig, sozusagen fertiggebracht wurde. Hören wir rein.
Wait is on me, wait is on you. We scream and we fight like there's nothing to lose. End of the day, come and take my all. There's no place I'd rather.
Jetzt haben wir hier ein komisches Phänomen, was ich kurz beschreiben will. Wir sind in F-Moll und wir haben eine Harmoniefolge, die geht so. Das war Schrott. Ich mach ihn nochmal. Und die Melodie, die endet aber auf einem Ton, der sozusagen nicht passt. Und zwar haben wir das Phänomen, also es klingt ungefähr so. Da, 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 di, 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 di. Ich mach's nochmal. Pauli, schneiden bitte.
Na klar, da schneide ich. Kurze Pause. Jetzt.
Da, 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 da.
Und der letzte Ton, der passt irgendwie nicht, ne? Also wir haben hier Ass gegen C-Dur. Und wir haben aber Didadam als Akkord. Das ist irgendwie Salz in der Suppe. Es schmeckt würzig an der Stelle, aber es klingt trotzdem spannend. Komisch, dieser Ton kommt nur einmal vor in der Strophe, deswegen wir wissen nicht, ne? War das Aveci's Idee oder haben die das im Nachhinein gemacht? Eigentlich war er mit Melodien sehr picky und ich glaube, er hat die Melodie noch alle noch sozusagen komponiert. Ich finde die Kombination einfach spannend, weil sozusagen jeder Songwriter-Experte würde sagen, hey, Moment, das kannst du nicht machen. Du kannst nicht ein F-Moll etablieren und dann di, 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 di. Ja, auch wenn es irgendwie spannend klingt. Ass gegen C-Dur, warum nicht, ja? Und gleichzeitig haben wir noch eine Anspielung, beziehungsweise eigentlich ein ganzes Material, was völlig woanders herkommt.
Ja, das ist, das zieht sich ja häufig jetzt noch durch die Songs, dass er dann Melodien klaut, beziehungsweise einfach samplet und in seine Songs einbaut.
Eigentlich ist es eine Hommage.
Es ist nicht klauen und gerade da er ja auch als DJ angefangen hat und man da generell lockerer umgeht mit dieser ganzen Frage, hören wir jetzt aber mal ich habe so Angst, das jetzt auszusprechen. Banarasia. Naja, hört mal rein. So klingt das auf jeden Fall.
ganz cool, diese Anspielung irgendwie, ne? Also völlig andere Kultur, ja. Und er war irgendwie fasziniert davon.
Wir haben jetzt hier so einen spontanen kleinen Bauchtanz eingelegt. Woo! Was bei den Temperaturen auch nicht verwundert. Ja, aber das, wie häufig werden wir wohl noch original Bollywood-Film-Soundtrack-Musik in unserem Podcast spielen?
Who knows? Deswegen, vielleicht sollten wir es uns zum Ziel machen.
wir könnten mal einen eigenen Bollywood-Podcast machen. Dann bräuchten wir, glaube ich, ja wirklich noch ein bisschen Expertise von außen.
Aber indische Musik hatten wir letztes Mal auch. Von das daher, stimmt. Wir haben schon zwei Podcasts
aus zwei. Seht ihr mal, wie omnipräsent das Ganze
aber
ist.
Wirklich. Ne? Ja. Das ist wirklich eine coole Geschichte, finde ich, dass er da also so exotische Musik oder gerade für diese ganze Sparte EDM ist es ja schon sehr exotisch und dass er das benutzt, ist irgendwie nice. Wollen wir direkt weitermachen, Paul?
Ich würde sagen, ja.
Machen wir, oder?
Was hast du
jetzt
als nächstes?
Ja, jetzt kommt nämlich noch ein weiterer Aspekt zu diesen Riffs. Wir haben hier einmal den Song Excuse Me, Sir, auch von der neuen Platte und der, den finden wir beide irgendwie außergewöhnlich. Das hast du vorhin auf jeden Fall auch gesagt. Und da gibt es verschiedene Sachen, die man daran irgendwie auch entdecken kann. Da hören wir jetzt mal rein. Excuse Me, Mr. Sir heißt der, ne?
Ja, Excuse Me, Mr. Sir. Und ich finde ihn deswegen so außergewöhnlich, weil er von der neuen Platte am wenigsten nach Avicii klingt. Also es ist ein Song, der natürlich dann auch immer diese Elemente enthält, wie wir gleich hören werden. Aber er klingt überraschend anders. Viel Spaß.
Chicken, chicken, microphone, chicken, I'll tell you what you need to know. Holla, holla, gotta make a dollar, time to put on a show. Many, many, one too many, people try to fill my shoes. But see ya, see ya, see you around later, I'm about to make a move.
Sorry, und hier gehen wir einmal kurz raus. Und zwar.
Du wolltest den Schnitt da genauso haben. Ich habe dich vorhin noch gefragt.
Genau, ich wollte genau den Schnitt da haben. Und zwar haben wir hier eins von Aviciis Lieblingsinstrumenten wieder, und zwar die Gitarre. Und die spielt eine aufsteigende Basslinie, und zwar wieder mit Dezim und einem Liegeton, der oben liegen bleibt. Und das ist dieses G. Also wir sind in E-Moll. Und das G bleibt die ganze Zeit liegen. Und das ist so wie bei Wonderwall, da haben wir das Gleiche. Lässt sich am Klavier natürlich nicht so richtig spielen, aber ne, bei Wonderwall haben wir das auch oben, diese Liegeton-Geschichte. Also hier ganz kurz einfach erklärt, aufsteigende Gitarrenline mit Liegeton oben. Und wenn die Stimme reinkommt, wird wieder der Deckel drauf gemacht und der Filter, sodass die Stimme absolut im Vordergrund steht.
Beziehungsweise man hört die Gitarre schon noch, aber eben nur ganz leicht. Man weiß ja auch, dass sie noch da war und auch immer noch da ist, wenn halt eben nur noch schwer hörbar, ne?
Einfach, es wird einfach Platz gemacht, genau.
Genau,
ja. Und jetzt gehen wir weiter zum nächsten Teil.
Richtig geiler Dance-Track, ne? Das ist so ein
und dann auch diese Hip-Hop-Elemente da drin und ich denke immer an die Spice Girls, ich muss es sagen.
Ja,
Tell me what you really, really want.
Ja, klar, das ist auf jeden Fall auch davon inspiriert oder entlehnt, aber ich denke tatsächlich witzigerweise an die Peppers total. Es könnte für mich auch so ein Red Hot Chili Peppers-Song auch sein.
Ja, das stimmt,
Würde da natürlich ein bisschen anders noch klingen, aber auch gerade dieses kompromisslos tighte Schlagzeug, was er da drauf haut, dann dieser Slap-Bass in diesem Abgeh-Part, dann diese starken Synthies, so da hört man wieder, dass es Avicii ist.
Genau, und hier, ne, wir haben hier wieder ein Riff, was den Refrain ausmacht, sozusagen, also oder den Refrain ersetzt, wieder ein typisches Riff, natürlich wieder pentatonisch. Wenn wir jedes Mal einen Euro zahlen würden für dieses Wort, dann wären wir reich. Und zwar diesmal angereichert durch eine Blue Note, und das ist zum ersten Mal so jetzt hier für uns heute. Es gibt diese Blue Note in der Pentatonik und die klingt so. Also diese macht sozusagen jetzt nochmal den neuen Reiz aus für dieses Riff in diesem Song. Badidadadam. Das ist auf jeden Fall ein neues Mittel. Und wir haben noch einen anderen Song, wo er das gleiche Mittel benutzt. Das ist auf dem gleichen Album und das ist Bad Reputation. Feeling like I'm down, 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 no. Guess it's gonna follow me wherever I go. Guess it's gonna follow me. ich finde die beiden Songs tatsächlich sehr ähnlich. Also Excuse Me, Mr. Sir und Bad Reputation. Für mich gehören die irgendwie so ein bisschen in ein Genre. Ich weiß nicht, ob es nur an diesem Blues-Riff liegt, was wir da hören. Keine Ahnung. Und dann kommt eben dieses Da-da-dam-bam, was wir eben als Anspielung auch eben im anderen Song schon hatten. Also sozusagen, wenn wir in A-Moll denken, dann haben wir eine verminderte Quinte. Dim S-D-C-A und das macht irgendwie einen besonderen Reiz aus. Aber wir haben vorhin schon darüber gesprochen, dass er diese Riffs auch immer dann noch ändert innerhalb von dem einen Teil und das macht er da auch und er lässt die Blue Note am Ende tatsächlich weg. Also macht dann und dann sind wir genau in unserem System, was dann auf einmal ungebrochen ist. Also diese kleinen Schnittstellen, die wir vielleicht gar nicht bewusst wahrnehmen, sondern eben um die Ecke wahrnehmen oder ne, unbewusst, die macht die Musik irgendwie reich und interessant.
Aber sie sorgt, glaube ich, das ist halt meine These, dann auch dafür, dass diese Musik dann so erfolgreich ist, im Gegensatz zu anderer Musik, die dann auch nicht schlecht ist, aber halt dann eben genau auf diese Kniffe verzichtet, sei es jetzt aus Unvermögen oder aus keiner Beachtung oder das einfach nicht so wichtig finden. Und aber genau das ja auch dann halt dann wiederum die Musik ist oder so, wo wir halt dann oder du jetzt noch viel mehr als Profimusiker dann das anhörst und halt dann einfach so ein gewisses, also merkst, oh krass, da hat sich jemand echt Gedanken gemacht, wie er diese Melodie jetzt halt setzt und er macht sie eben nicht beliebig, obwohl es auch beliebig gehen würde, sondern er macht sich halt die Mühe und macht im letzten Tag dann auch eine kleine Variation,
genau, damit
es nicht zu langweilig ist.
Das Gleiche, aber mit einer Variation, weil wir erkennen es ja als das Gleiche wieder, aber es hat eine bisschen andere Gestalt, ja, voll.
Ja,
noch ein letzter Punkt zum Thema Akustikgitarre. Also, ne, es gehört alles noch zu dem Thema, okay, wie geht Avicii mit Klang um und was fasziniert ihn womöglich selber? Wir haben hier noch zwei Songs, die mit Akustikgitarre ganz stark ausgeprägt sind, also vor allem zu Beginn und eben mit einem harmonischen Modell. Und zwar ist da der Song Addicted to You, der auch vom ersten Album ist, True. Wir haben hier eine absteigende Basslinie. Also ich habe eben schon davon gesprochen, dass er oft aufsteigende Basslinien benutzt. Er benutzt auch oft absteigende. Jetzt kann man sagen, ja, okay, er benutzt wahrscheinlich alles mal. Aber das ist mir doch aufgefallen, dass diese Songs oft eine Tonleiter entweder aufwärts oder abwärts im Bass zugrunde liegen haben. Ganz simple Struktur. Hören wir jetzt mal rein. Addicted to You.
I don't know just how it happened. I let down my guard, swore I'd never fall in love again, but I fell hard. Guess I should have seen it coming, caught me by surprise. Wasn't looking where I was going, I fell into your eyes.
Und hier kann man auch an die Beatles denken, mit diesen mit diesen Background-Einwürfen. Also wir haben hier ganz kurz Cis-Moll als Tonart und dann eben diese absteigende Linie. Und Cis-Moll bleibt sozusagen aber die ganze Zeit vorhanden. Und nur der Basston von der Gitarre kann man auf dem Klavier natürlich nur unzulänglich darstellen, ändert sich runter bis zum A. Und das ist ein ganz altes musikalisches Prinzip, nennt man Lamento-Bass, also eine absteigende Basslinie, die ja auch immer mit Trauer und mit Klagen in Verbindung gebracht wird, deswegen Lamento-Bass.
Finden wir auch schon in der Klassik.
Die ganze Zeit, ja, auf jeden Fall. Das ist ein ganz, ganz altes Mittel, was wirklich alle großen Komponisten auch benutzt haben. Wir finden das zum Beispiel auch auf dem ersten Album von Led Zeppelin wieder, also auch in Rockmusik kein neues
Baby,
Mittel.
Baby, Baby.
Nicht zuletzt auch der gute Stairway to Heaven ist letztendlich auch damit bestückt. Und auf dem ganz neuen Album jetzt, Peace of Mind, finden wir dieses Phänomen auch. Wiederum mit Akustikgitarre, auch hier absteigende Basslinie. Auch da würde ich gerne noch mal kurz reinhören.
Can I get a little peace of mind? And a little bit of silence to unbind?
So, Peace of Mind haben wir jetzt gehört. Ich spiele jetzt wieder ein paar Clips und zwar den ersten Track, den wir jetzt gleich noch hören. Trägt den schönen Titel For a Better Day, ist auch relativ bekannt, war auch als Single ausgekoppelt von der zweiten Platte Stories. Und das ist wieder ein schönes Beispiel dafür, dass Avicii immer wieder versucht, Musikstile, die er kennt und die er vermutlich auch mag, so zu imitieren, dass sie dann in sein Konzept des EDM-Pops dann halt passen. Jetzt war bei For a Better Day, muss man schon fast sagen, dass er sich da von den gängigen Strukturen relativ abkoppelt an vielen Stellen. Es gibt zwar wieder so einen klassischen Mitgröhl-Part, aber insbesondere der Anfang erinnert mich halt total an diese so an so 70er, so Mitte 70er, Anfang 80er. Mann sitzt am Klavier und spielt, also besonders Elton John. Und wir hören auch gleich noch ein Musikbeispiel, was stellvertretend ist dafür. Aber erstmal viel Spaß mit For a Better Day.
Caution wind, neath the bleeding sky, I called your name. There was no one there, and in the cold and snow, I saw your face. Then we sang a song.
Auch jetzt gerade zum Schluss haben wir wieder gehört, ne, es geht nochmal kurz ein Filter auf, das Ganze wird nochmal kurz verfremdet, damit man wieder weiß, okay, ist es tatsächlich ein DJ, der hier arbeitet und kein klassischer Komponist in diesem engeren Sinne. Aber gerade dieser Anfang, also die Gitarren, das Klavier setzt ein, extrem verhallt, das Klavier ist wieder ganz, ganz vorne am Ohr und dann diese piepsige, krächzende Stimme des Liedsängers. Also mich hat es total an Elton John erstmal erinnert.
Und dann und wieder tiefes Klavier auch, ne? Mhm. Ich meine, das ist absolut tiefe Lage. Ne? Ja. Das ist echt also richtig sattes Piano.
Ja.
Aufgefüllt natürlich mit entsprechendem Gewürz. Aber trotzdem, diese tiefen Klaviersounds sind echt ein Charakteristikum.
Ja, total. Und ich habe jetzt nicht Elton John rausgewählt, obwohl er sich anbieten würde, aber einfach nur zum Kontrast, sich das mal zu geben, was woran er vermutlich gedacht hat, als er den Song gemacht hat. Viel Spaß.
Regular crowd shuffles in. There's an old man sitting next to me, making love to his tonic and gin. He says, son, can you play me a memory? I'm not really sure how it goes. Sweet, and I knew it complete when I wore a younger man's clothes. La 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 la. Sing us a song, you're the piano man. Sing us a song tonight.
Piano man von Billy Joel.
Paul, ich finde deine
nicht Billy Joe Armstrong, sondern Billy Joel.
Ich wollte gerade sagen, ich finde deine Assoziationen immer so schön, weil sie einerseits total was aufgreifen und dann auch gleichzeitig in ein völlig anderes Feld auch gehen. Ne? Mhm. Also wirklich auch weit weg und gleichzeitig irgendwie verstehe ich natürlich total, was du meinst mit dieser Piano-Ästhetik.
Ja, na, es ist. Also natürlich, wir haben es jetzt gehört, ich habe tatsächlich auch genau deswegen Piano Man ausgewählt. Erstmal hatte ich über Rocket Man nachgedacht, weil da die Analogien noch deutlicher wären. Piano Man ist ja viel schunkliger, ist ein klassischer 6/8-Takt. So. Dann kommt noch eine Mundharmonika rein, später noch so eine Mandoline, die auch noch spielt. Also viel, viel, viel ausgefeilter, viel, viel verspielter, viel freudiger. Aber dass das Genre letztendlich was dann da bedient wird, was ja auch diese Leute um Elton John und Billy Joel, der auch dann mehr oder weniger erfunden haben oder zumindest lange geprägt haben, das geht natürlich immer weiterhin in diese Piano-Balladen rein. Und natürlich muss dann auch Avicii, wenn er dann so einen Song schreibt, unzweigerlich daran irgendwie gedacht haben. Oder zumindest werden ihn Leute darauf angesprochen haben, dass er doch daran letztendlich aufbaut.
Ja, und das ist wirklich dann Rock-Piano, so wie wir es von Elton John und Billy Joel eben kennen.
Genau, ja. Ja klar, aber der Song sehr viel fröhlicher als nicht Ten More Days, sondern For a Better Day. Und da habe ich mir direkt die Überleitung gelegt zu meinem nächsten Song. Hatte ich den jetzt? Ten More Days, genau. Wir kommen nämlich jetzt, es ist wieder Piano, es ist auch wieder trauriger. Und um nochmal so ein bisschen die Biografie von Avicii zu gönnen in dem Punkt. Es gibt gerade auf der zweiten Platte viele Anspielungen, wo man merkt, es ging ihm schon echt nicht mehr so gut. Und bei den Texten war er ziemlich picky, die hat er größtenteils selbst geschrieben, hat sich dann natürlich immer wieder auch dann Empfehlungen geholt von anderen. Und der Song wird in der Doku auch an einer sehr guten Stelle auch nochmal erwähnt, wo er wieder im Flugzeug sitzt und halt wieder auf Tournee ist. Man muss sich vorstellen, der Mann hat in, ich glaube, 8 Jahren irgendwie so 800 Shows gespielt. So, das sind halt dann so alle 3 Tage ist das halt ein Gig. So, da gab's halt eben dann Phasen, hat er monatelang mal Ruhe gehabt, dann gab's aber auch Phasen, hat er 6 Tage die Woche halt irgendwie eine Show gespielt und hatte einen Tag mal frei. Er sagt ja auch, dass er das zu einer gewissen Zeit auch noch sehr gemocht hat. Es hat ihm Spaß gemacht. Er hat auch bis zum Schluss tatsächlich gern mit den Fans gefeiert. Also, das, diesen Effekt von da stehen und dann drehst du irgendwie deinen Ringler ein bisschen rum und die Leute flippen halt aus. Das fand er, glaube ich, immer noch toll, weil es eben um den einzelnen Menschen und den einzelnen Fan immer noch dann wertvoll genug war, dass er da hingeht.
Die Emotion genau, auch, das sagt genau. Er auch immer wieder.
Na, die Emotion, die du dann halt live natürlich volle Pulle abbekommst und dann auch, ja, ich glaube, keine schönere Bestätigung bekommen kannst, dass die Musik, die du da komponiert hast, mit am schönsten ist. Gleichzeitig ist das vielleicht aber auch das, womit ich generell bei Avicii dann so die größten Probleme habe, denn diese Form, das als Konzert anzusehen, tue ich mich schwer, denn es sind letztendlich hintereinander gelegte Tracks, die über Ableton auch noch vorprogrammiert sind. Das heißt, er macht live eigentlich fast nichts. Es wird letztendlich Play gedrückt, dann skippt er die einzelnen Parts weiter. Also so kenne ich zumindest DJ-Handwerk und dann kannst du vielleicht noch die Höhen ein bisschen weiter rausdrehen, ein bisschen mehr machen. Aber letztendlich bist du ein gut bezahlter Animateur für eine große Masse.
Ich glaube ja an das Mysterium, dass die DJs dann auch irgendwas Tolles zaubern in der Zeit. Aber who knows? Ich meine, und es gehen Leute hin. Ich weiß nicht, ob man es Konzert nennt, aber es gibt ja zumindest Leute, die mega Bock gehabt haben, da irgendwie live da abzudancen zu Avicii.
Das wenn er da seinen Papst-Move, meinst du?
Genau.
Das glaube ich auch und ich wäre auch gerne bereit, mir das in so einem Kontext zu geben, dass wir uns jetzt zusammen mit dem Produzenten in wahrscheinlich bestmöglicher Audioqualität, weil wir haben die Original-Audiodateien in der besten Auflösung und dementsprechend auf eine Anlage, die das dann auch abrufen kann. Darauf wäre ich total gern bereit, mich einzulassen, aber halt nicht nicht in diese Richtung, ja, da liegt jetzt Avicii halt irgendwas auf, denn er verändert da halt nichts und du könntest letztendlich auch jemand anders da hinstellen, der auf Play drückt und es würde genau dasselbe Ergebnis daraus kommen. Aber gleichzeitig ihn ja auch genau dieses Leben auch wahnsinnig angeödet hat. Also ich glaube, das Leben als dauerhafte Party ist für eine gewisse Zeit sehr schön und wird dann doch überraschend schnell langweilig. Dazu war aber auch noch Avicii, beziehungsweise Tim Bergling, zu sensibel, zu intelligent, um in diesem Betrieb dann auch aufzugehen. Es gibt, glaube ich, auch genug Leute, die vom Intellekt und von ihren eigenen Anforderungen ans Leben überhaupt nicht mehr benötigen und dann sagen, super, ich habe jetzt hier wie Koksnutten und geile Produzenten und mehr brauche ich nicht. Aber Tim Bergling war offensichtlich ein bisschen zu, war einfach dann doch zu, vielleicht auch einfach ein bisschen zu klug und ein bisschen zu weitsichtig für so eine Form des Lebens und der Bespaßung.
Naja, wir haben ja sehr oft Künstler auch, die immer wieder beschreiben, dass endloses Tourleben einfach einem total auf den Geist gehen kann und auch auf die, also auf alles, ne, auf den Körper geht es und es schlägt auf die Stimmung. Ich glaube, wir haben ganz viele Beispiele von Künstlern, die einfach sagen, wir haben keinen Bock mehr, auf Tour zu sein, weil es einfach nur anstrengend ist. Und das kann ich mir auch vorstellen, so. Man würde es bestimmt, also ich würde es gerne mal erleben, ne, um zu wissen, wie es ist. Paul, vielleicht kommt ja einer von uns doch nochmal dahin, dass er auf eine Welttournee geht und dann sagt, Alter.
Wir machen
been there, done that.
Du meinst die Zweifachtour.
Ja, genau. Ja, super. Unser Podcast live, da kommen bestimmt richtig viele.
Guck so Nutten, ich sag's dir.
Who knows? Aber, ne, also das haben wir ganz oft, dass Leute da den Sack voll haben.
Und dazu kommt ja auch noch, er wurde irgendwann krank während der Tournee, er musste ins Krankenhaus wegen einer Pankreatitis, wie sich dann rausgestellt hat. Das ist eine Bauchspeicheldrüsenentzündung. Klassischer Trigger dafür ist erstmal Alkohol und Stress und in Kombination miteinander, dann wird es umso schlimmer. Bei der Pankreatitis ist das fiese, dass man erstmal nicht wirklich viel machen kann. Sie wurde irgendwann dann entfernt in einer Operation. Aber die akuten Schmerzen, die man spürt, müssen unerträglich schlimm sein. Also es wird sehr häufig beschrieben als eine der schlimmsten Schmerzen, durch die man dann so gehen kann. Und vor allem das Fiese ist, man kann außer nichts essen, nichts trinken, wenig machen, außer starke Schmerzmittel nehmen. Es gibt in der Doku dann eine Stelle, die ich sehr also unangenehm in dem Sinne fand, weil ich mich ein bisschen voyeuristisch dann dabei gefühlt habe, wo er im Krankenbett liegt und die Ärzte ihm halt sagen, ja, hier Pankreatitis und Literatur, schwierig, also ruhen Sie sich am besten mal aus, wir wissen, es geht nicht, aber irgendwann müssen Sie das Ding jetzt irgendwie entfernen. Und ihn halt dann unter Schmerzmittel setzen und er dann mal so ganz naiv fragt, was kriege ich denn da eigentlich? Sie so, ja, das ist Ketamin. Ich weiß nicht, kennst du Ketamin, Johannes?
Nee,
ist es dir ein Begriff?
Nee.
Also das kenne ich halt eben so von Berliner Techno-Clubs feiern gehen. Das ist eine Droge, die hier auch gerne gereicht wird. Kommt eigentlich aus der Tiermedizin, wird dafür auch benutzt, um Pferde zu betäuben. Und in geringen Dosen erlebt ein Mensch dann einen sehr, eigentlich nah am Betrunkensein. Also die Motorik wird stark eingeschränkt. Man lacht über alles. Man ist aber auch so richtig weggedröhnt. Und es gibt dann diesen Moment, wo er am nächsten Tag dann in seinem Shuttle sitzt und sein Tourmanager ihm halt noch sagt, ja, wie geht's denn dir jetzt und bla bla bla, wir haben jetzt 3 Tage verloren, na super, okay, ja, hier gleich noch Radiointerview, passt es für dich, dass alles bei dir wieder fit ist? Und Avicii sitzt da auf der Rückbank und verdreht die Augen, nicht vor Genervtheit, sondern vor Schmerzmitteln, ist einfach richtig weg und sagt dann so, ja, gar kein Problem. Und ich glaube, in diesem Zustand mit permanenten Schmerzen, permanentem Unwohlsein, dazu halt immer noch diesen Druck, wenn ich jetzt hier gesundheitlich abkacke, macht mir sofort mein Management von oben Stress. Und das hat der ja dann lange durchgezogen. Also ich glaube, er ist in dem Zustand noch fast ein Jahr dann auf Tour gewesen, hatte dann so ein paar Monate zumindest Pause und ihm ging es auch dann deutlich besser. Aber dann ging der ganze Scheiß halt wieder los. Und dazu halt Tourneeleben ohne, also um auf Alkohol da komplett zu verzichten, aber muss man auch sehr stark sein, nicht nur rein gesellschaftlich, dass halt permanent um dich rum getrunken wird und natürlich dann auch dein Bier mitbringst, aber er dazu auch noch einfach so nervös war von seinen Gigs, dass ihm das auch die Shows erleichtert hat, die doch irgendwie noch mit sie hat mit ein paar Drinks dann einfach zu machen. Und das merkt man halt dann sehr stark in einigen seiner Texte. Ich habe jetzt hier einen Track noch mitgebracht, ist das auch der in der Reihenfolge, Johannes? Somewhere in Stockholm?
Wäre das jetzt der nächste?
Ten More Days hatten wir noch davor, genau. Den spiele ich jetzt einfach mal an, danach unterhalten wir uns immer über ein, zwei Textstellen, die mich da besonders interessiert haben.
Ten more days on the water, and I already know I'll be fine. 10 more days till it's over, till the darkness comes and I see the light.
Sachen, die fallen dann doch auf bei dem Stück. Erstens, was man, glaube ich, sich immer fragen kann bei Avicii-Sachen, wäre er tanzbar? Nee, wird ziemlich schwierig, glaube ich. ist kein Party-Track, also überhaupt nicht.
Nee.
Also auch kein Tanztrack im Allgemeinen. Und er löst hier so ein bisschen halt auf, dass wir ja auch schon als Alleinstellungsmerkmal ein bisschen rausgearbeitet hatten, dass es immer mit einem Pre-Chorus aufbaut und dann, wo eigentlich der Refrain dann kommen würde, kommt dann aber kein Refrain im gesungenen Sinne, sondern es gibt halt nur einen Synthesizer, der eine Lead-Melodie spielt. Ist hier ein bisschen anders. Es gibt hier zwei Refrains eigentlich so ein bisschen parallel, ne?
Ja, eigentlich, du siehst auch das als Refrain mit Gesang, ne, oder?
Genau.
Finde ich auch. Da, da, di, ba, da, da, da. Ja, voll, ne? Das klingt nach Refrain, finde ich auch.
Ja, und dann geht's aber nochmal in so einen zweiten Refrain dann rein, ne? 10 more days to find my way.
Ja, das stimmt.
Also es ist nicht ganz klar zu erkennen, was davon Form, jetzt Strophe ja. ist und was nicht. Du wolltest noch einen Hinweis?
Ja, eine kurze Idee zu dem Song. Also wir sind in B-Moll und B-Moll setzt sozusagen erstmal, wenn es Moll, normales Moll ist, voraus, dass wir auch eine Moll-Subdominante haben und dann eine Do-Dominante. Also das heißt vierte Stufe und dann die fünfte Stufe. Und die vierte Stufe ist meistens Moll. Und hier ist die vierte Stufe aber Dur und das macht das Ganze speziell. Es klingt so. Das klingt, ja, es wird oft mit sowas wie Sonnenaufgang oder sowas assoziiert, ja, ist ein bisschen platt, aber irgendwie hört man, dass da auf einmal was leuchtet, also, und das ist dann gleichzeitig Kirchentonart dorisch, das führt vielleicht zu weit mit dem dorisch, aber wir haben, also jetzt das hier einzubringen, ne, aber auf jeden Fall haben wir hier diesen speziellen Akkord, der im Refrain eben kommt, bei I'm torn between feeling my one. Das ist so eine Stelle, die macht es irgendwie, weißt du, da kommt so ein Lächeln ins Gesicht, oder? Weißt du, was ich meine?
Ja. Total.
Und das ist zum Beispiel bei einem Song wie Earth Song von Michael Jackson auch der Fall. Da haben wir.
Stimmt.
Also hier ist auch diese erhöhte oder diese verdurte vierte Stufe, die das Ganze irgendwie kurz freundlich macht, obwohl wir sonst eigentlich so diese melancholische Stimmung haben von diesem B-Moll-Song jetzt bei 10 More Days. Das wollte ich nur kurz einwerfen.
Nee, sehr, sehr guter Hinweis. Es passt auch tatsächlich ganz gut, was ich textlich da rausgearbeitet habe. Der Refrain nämlich, I'm torn between fulfilling my wildest dreams to satisfy the beast inside of me and a grounded love that raises me high above the grabbing hands of cowards and of thieves. Also fulfilling my wildest dreams. Na, das ist natürlich dieser Traum des DJ-Daseins, was du dir auf einmal dann erfüllst. Du bist auf einmal unterwegs und machst ja genau das, wofür ein DJ bezahlt wird. Du legst vor hunderttausenden Leuten auf und alle finden es geil. To satisfy the beast inside of me. Mhm. Und das finde ich eine schöne Stelle, weil gerade wenn man das mit der Pankreatitis weiß, kann man da noch ganz andere Sachen herauslesen.
Ja, wow. Cool.
Also es ist nicht nur dieses Verlangen natürlich nach immer mehr und mehr und immer weiter nach Tour. Es macht ja auch Spaß und eigentlich hat er keinen Bock mehr. Er findet auch keinen Halt mehr nach zu Hause, um schon mal den nächsten Track zu spoilern. Da wird nämlich genau das Thema. Aber Beast Inside of Me auch noch hat diese Entzündung der Bauchspeicheldrüse, die eben auch kein normales Leben dann mehr ermöglicht. Also wenn du nichts mehr essen kannst, weil dein Körper das nicht zulässt, ist das eine unglaublich starke Einschränkung im Wohlfühlbereich.
Aber und genau bei Fulfilling My Wildest Dreams kommt dann diese Dur-Harmonik, ne? Fulfilling My Wildest Dreams. Es gibt auch irgendeinen Spice Girls Song, der diese Wendung hat. Ich weiß gerade nicht mehr welcher. Egal,
stimmt.
Gut. Spice Girls Podcast kommt auch irgendwann.
Da bist du dann noch. Ich habe, glaube ich, nie Spice Girls gehört, glaube ich. Aber das ist vielleicht auch genauso du bist ja 88
ich weiß.
Geboren, ich bin 93 geboren. Das ist vielleicht genauso die 5 Jahre, die da entscheidend waren unter Umständen, dass man sich mit Spice Girls noch auseinandersetzt.
Der Song heißt Say You'll Be There. Soll ich einmal kurz erwähnt
Natürlich,
werden?
Bitte, bitte.
Giving you everything, all the joy, the new, yes, the
swag. Komm, den kennst du. Was viele nicht wissen, Johannes Wolf hat ein riesiges Spice Girls Tattoo auf deinem Rücken.
Nee. Doch ein imaginäres schon. Wurde mir von meiner Schwester eintätowiert, als ich ungefähr 6 Jahre alt war. Ja.
Sehr schön. Ja, genau, aber krasse textliche Stelle auf jeden Fall. Und dann noch die Grabbing Hands of Cowards and of Thieves. Ich glaube, das ist auch eine Sache, mit der man auf einmal dann sehr schnell konfrontiert wird, so, wenn man so erfolgreich ist, dass natürlich jeder was davon abhaben möchte. Also jeder möchte jetzt mal mit dir chillen. Jeder möchte irgendwie auch, dass du vielleicht für ihn was bezahlst, weil du bist ja unermesslich reich. Du weißt ja irgendwann gar nicht mehr, wohin mit deinem ganzen Geld.
Und der Manager hat ihn auch echt ausgenommen, ne? Das gehört ja, dazu auch.
Genau. Ja, also das kommt noch dazu, dass du auch dann ja nicht nur von Leuten umgeben bist, die dich irgendwie ausnutzen wollen, sondern auch noch Leute halt dann dich umgeben, die wollen, dass du weiter für die Geld verdienen gehst. Also es gibt in der Doku eine, also fand ich bildlich sehr starke Stelle, wo er eben erzählt, wie es ihm immer schlechter ging und man dann halt aber im Zusammenschnitt der Bilder sieht, wie dort gerade so ein Avicii-Pop-Up-Store abgebaut wird und dann so dieses Avicii-Logo dann in so einen alten, ausrangierten Lader dann noch reingetragen wird. Also auch, um was, glaube ich, ganz gut begreiflich macht, auf was für finanzieller Druck ja dann auch auf dir lastet. Weil wenn du nicht mehr funktionierst, verdienen 100.000 Leute kein Geld mehr auf einmal.
Sag doch einmal kurz, wie diese Doku heißt, weil du redest jetzt, ich habe die auch gesehen, aber ich weiß auch gar nicht mehr, wie die heißt. Und gibt sie überhaupt noch zu sehen?
Es gibt sie ich sag mal, unüblichen Wegen gibt es sie noch im Internet zu sehen.
Wie heißt sie nochmal? Avicii?
Avicii True Stories.
True Stories.
Also wie die ersten beiden Alben. Ja, das erste Album ist ja True, das zweite dann Stories. War auch bei Netflix, allerdings als er dann sich umgebracht hat, hat man sie dann aus Rücksichtnahme rausgenommen. Weil, und tatsächlich ist die Doku auch in dem Wissen, dass er sich umgebracht hat, auch viel schlimmer zu gucken.
Das stimmt.
Ja, also du hast sie, glaube ich, noch gesehen, da hat er noch gelebt.
Ich habe sie auch gesehen, da war er schon gestorben, aber da war sie noch auf Netflix. Mhm.
Da hat dann wahrscheinlich noch mal ordentlich Aufmerksamkeit deswegen gezogen. Ja. Ja. Hören wir direkt in den nächsten Track rein, weil wir auch schon, wie wir auch bemerkt haben, schon so ins Labern gekommen sind.
Och.
Oder weil ich ins Labern gekommen bin, um es mal, um auch korrekt zu bleiben. Und zwar jetzt ein Song, der ist ziemlich unbekannt. Ich finde ihn musikalisch auch gar nicht so toll, ist aber textlich umso interessanter. Und Johannes, du hattest ja mal Avicii als musikalisch naiv beschrieben, allerdings in einem wohlwollenden, in einem wohlwollenden Sinne. Und das hier ist ein schönes Beispiel. Wir haben ja gerade mal ein Refrain, mach mal rein, kommen wir auch gleich rein. Und auch hier, wie gesagt, lohnt es sich, auf den Text auch zu achten, denn er ist ziemlich persönlich und Avicii meint auch mal, das war einer der wenigen Tracks, den er als Tim Bergling geschrieben hat. Viel Spaß.
That's me right there on the corner, listening to me with my Walkman. Neon lights at the water, reflecting the city I'm lost in. That's me right there on the corner, I one day will be leaving. For a dream that I didn't have, that I one day will be leaving. Strange how the same place I ran from's the same place I think of whenever the chance comes. It's inevitable, cause wherever I go, I hear echoes of a thousand screams. As I lay me down to sleep, there's a black hole deep inside of me, reminding me that I lost my
Ja, wir dürfen die Songs ja nie komplett abspielen. Wir dürfen sie maximal zu 50% spielen, weil das die Auflagen der total tollen GEMA sind, die wir total mögen.
Und wo du es gerade sagst, GEMA, wir haben natürlich so ein paar Kosten, die wir hier decken. Und wenn ihr Bock habt, uns zu unterstützen, dann könnt ihr das sehr gerne tun.
Wir werden das in den Shownotes ausführlich dann beschreiben, wie ihr uns da helfen könnt.
Oder ja, genau, machen wir.
Das werden wir in aller
Bescheidenheit natürlich.
Ja, das ist tatsächlich so ein ich würde es nicht Disput nennen, aber zumindest so eine Komplikation, weil ich tatsächlich genau auf diese Masche fahre. Wir bezahlen halt Geld an die GEMA, dass wir die Songs spielen können. Und natürlich ansonsten die laufenden normalen Kosten, die es halt nun mal so brauchen, einen Podcast zu betreiben. Johannes ziert sich da aber sehr, weil er möchte, glaube ich, euch nicht ausnehmen. Also nee, bitte überweist nur so viel Geld, wie ihr auch dann könnt. Also werdet jetzt nicht arm durch uns, das möchten wir nicht.
Fühlt euch nicht bebettelt.
Ja, ganz genau. So, Somewhere in Stockholm nochmal zurück. Ich gehe jetzt einfach mal vorwiegend auf den Text in den Refrain ein. I hear echoes of a thousand screams as I lay me down to sleep. Na, also das ist, glaube ich, die Routine nach dem Auftritt. Du gehst halt pennen und standest gerade
noch vor 50. Die schreiende Masse im Ohr.
Genau. Kennen wir auch, glaube ich, auch von Konzert. Man hat noch den Sound danach noch irgendwie im Kopf hin und her wabern. Dann wieder there's a black hole deep inside of me. Klar, ist so eine 0815-Floskel, kann jetzt für alles stehen, gerade aber war mit dieser Depression und der Pankreatitis, sind solche Phrasen, glaube ich, nochmal doppelt oder zumindest nochmal besonders anzuschauen.
Und Black Hole, ein schwarzes Loch, ist ja auch wirklich etwas, was etwas auffrisst, ne, von innen, also dieses Auffressen von innen.
Ja, nun ist es, wie gesagt, halt so eine Phrase, die man, glaube ich, in sehr vielen Popsongs finden kann, als mir geht's total schlecht. Und wie gesagt, ich würde es auch nicht immer alles auf die Goldwaage legen. Aber gerade dadurch, dass wir das in 10 More Days schon mal drin hatten, ne, bloß halt da mit Beast Inside of Me. Also irgendwas ist in ihm drin, was nicht mehr so richtig stimmt. Und das ist mir zu deutlich. Reminding me that I've lost my backbone somewhere in Stockholm.
Und das ist heftig. Das finde ich auch heftig. Also ich habe meinen Rückgrat verloren in meiner Heimat letztendlich. Ne? Das ist krass.
Genau. Er ist ja Schwede, er ist in Stockholm aufgewachsen. Und dann aber dieses, also das reimt sich nicht nur Backbone in Stockholm. Also ich glaube, da ist auch die Rhythmik auch ausschlaggebend gewesen, das genau so zu wählen. Ich weiß noch, dass ich habe irgendwie bei irgendwas gegoogelt, ich weiß nicht mehr, welche Seite das war, wo einer auch geschrieben hat, dass er nicht versteht, warum er nicht einfach hart in Stockholm irgendwie dann gesagt hat. Ich sehe, dann reimt sich aber nicht mehr, du Lappen. Also überhaupt nicht die Sprachästhetik gespürt hat.
Ist und aber das auch ist was ganz anderes.
Eben. Und ich glaube, er benutzt das Wort auch ganz, ganz gewollt.
Ja, das und also das Rückgrat ist ja wirklich eine wichtige Fundierung, die ihm fehlt. Ne? Also ich finde das schon eine krasse Wortwahl.
Und dann in der zweiten Strophe, die lese ich auch noch vor, weil es ist so eine schöne kleine Schweden-Beschreibung. Es ist ja doch ein sehr wohlhabendes, sehr friedliches Land. So eins der Länder, was wir dann irgendwie gerne in so Mitteleuropa mal so als Vorbild dann auch nehmen. So, was ich, da gibt es dann eine Ökosteuer und so weiter. I'm from a place where we never openly show our emotions. We drown our sorrows in bottomless bottles and leave them to float in the ocean. I'm from a place where we never separate people from people. Some generalize, but in general, I still believe that we are treated as equals. Na, also so ein augenzwinkernder Rückblick auf seine Heimat, die, wo zwar doch ein paar Sachen nicht so richtig laufen, ne? Sie zeigen nicht so gern ihre Emotionen, hängt natürlich auch mit diesem schwedischen Winter auch dann zusammen, der, glaube ich, ziemlich heftig ist, oder generell der skandinavische Winter. We drown our sorrows in bottomless bottles, also wir betäuben das dann auch ganz gerne mal in Alkohol, ne? Meint er auch wieder indirekt ja auch sich selbst, der auch dann häufig zur Flasche gegriffen hat. Und hat dann die schönste Zeile, finde ich eigentlich, some generalize, but in general, I still believe. Also zwar, es gibt zwar ein paar, die verallgemeinern, aber verallgemeinern kann man sagen, dass es eigentlich alles nicht so schlimm ist. Ist auf jeden Fall eine schöne, humorvolle Wendung in dieser Hinsicht. Und gerade dadurch, dass der Song so unbekannt ist, fand ich ihn aber umso spannender, weil er dort vermutlich wirklich versucht hat, mal was Persönliches von sich zu erzählen. Ich spiele jetzt wieder einen anderen Song an, der nicht von Avicii ist und der allerdings von einem Interpreten ist, der von ähnlichen Symptomen befallen war zeitlang oder bis heute ja vielleicht auch noch so ein bisschen. Es geht um Brian Wilson. Das war das kreative Genie hinter den Beach Boys. Die Beach Boys, die zwar sehr lange auch als witzige, lustige Surfer-Crew durch die Gegend gefahren sind, allerdings irgendwann auch auf dieses Image keinen Bock mehr hatten und vor allem auch nicht mehr auf diese musikalische Einfalt, die damit einherging.
Und besonders Brian Wilson hatte darauf keinen Bock mehr.
Brian Wilson fand das ist halt nur noch schlimm, der hatte auch keinen Bock auf diese Tourneen mehr, permanent ist man irgendwie unterwegs und es gibt da einen schönen Song, nämlich Sloop John B., wie wir auch gerade rausgekriegt haben, gar nicht von den Beach Boys im Original selber ist, sondern eigentlich ein Volkslied oder ein volkstümliches Lied, was von den Beach Boys umgeschrieben wurde. Es gibt da durchaus jetzt Parallelen zu Somewhere in Stockholm, also auch hier wird die Überfahrt auf so einem, was heißt Sloop, so Schaluppe eigentlich, ne, kann man es glaube ich übersetzen, also auf so einem kleinen hässlichen Pott halt irgendwie beschrieben und es ist alles furchtbar, die Mannschaft hat Stress mit dem Captain, die Passagiere haben Stress untereinander, also alle sind besoffen, nerven sich, also und das erzähle ich resümiert immer dann nur, also immer wenn es so scheiße läuft, dann wünsche ich mir einfach nur zu Hause zu sein und das sind genau die Gedanken, die Brian Wilson dann immer wieder dann auch auf Tournee hatte, dass er eigentlich einfach dachte, warum mache ich das Ganze hier?
Noch? Und witzig ist auch, Paul, dass du soundmäßig natürlich auch voll offensichtlich die Connection hast. Mhm. Also man wird jetzt gleich das deutlich hören, dieser Refrain von Somewhere in Stockholm klingt tatsächlich irgendwie nach Mike Love, der Sänger von den Beach Boys.
Ja, wunderbar, perfekt. Schön, dass du es auch hörst. Dann viel Spaß mit Sloop John B.
John B. Sale.
Na, also eine sehr viel satirischere Beschreibung dieses Alltags und dieses Lebens. Aber ich finde auch klanglich gibt es da auch durchaus dann Parallelen.
Genau, also gerade vom Gesang, Gesangssound, ja.
Vom Gesangssound, aber halt auch dieser, es ist, hat ja so was Schunkliges, Langsames, sehr Einfaches, Gehaltenes. Ne?
Genau, dieser Marsch in dem Avicii-Song ist auch so irgendwie sehr leichtfüßig, kommt der daher.
Ja, und der Song klingt auch erstmal überhaupt nicht so tief, bis man halt dann mal in den Text hört und dann halt eben weiß, unter welchen Umständen der Song geschrieben wurde, beziehungsweise mit welcher Absicht. Ja. Gut, ich glaube, dann hätte ich meinen Part depressiver Avicii ist auf Tournee, glaube ich, abgehakt.
Gut, und dann können wir schon zum Abschluss kommen, ne? Also
glaub
sozusagen
ich, ja.
Zum Schlussteil und das...
sind jetzt auch bei 2 Stunden, genau, es passt.
Da gehen wir nochmal tiefer jetzt in Aviciis Liebe zu tiefen Klavieren. Übrigens, Avicii, der Name ist anscheinend aus dem Buddhismus, ne? Das haben wir noch gar nicht. Das
ist die Unterwelt, die buddhistische Unterwelt.
Die letzte Ebene, also die tiefste Ebene der Hölle, wo man sozusagen landen kann. Also ziemlich düster, der Name. Und Avicii hat also eine Leidenschaft für diese tiefen Klavierklänge. Das habe ich vorhin schon gesagt. Und dadurch, dass ich selber natürlich einen Bezug zum Klavier habe, fasziniert mich das auch. Und da hören wir jetzt mal rein in den Anfang von dem Song Never Leave Me, auch zu finden auf der neuen Platte Tim.
I'm always left out stranded on the fence. You came along no ego, no pretense. In the trance we danced and prayed for no tomorrow. We were brash and we were bold, but we were right.
Ja, hier haben wir wieder so ein bestimmtes Akkordphänomen und zwar... Die ganze Zeit oben liegt der Ton H und der Song steht in E-Dur. Und wir haben dann so eine Art von Akkordverbindung. Und die funktioniert so, dass wir E, also E-Dur als Akkord haben mit dem H oben liegend. Und E-Gis geht jetzt in eine Dezimenbewegung. Also wieder Dezimen. Runter. Und dadurch, dass sozusagen ein Teil vom Klavier liegen bleibt, nämlich der obere, und sich der andere dazu bewegt und es harmonisch gut passt, ist das sehr angenehm für das Ohr, weil das Ohr mag es einfach, wenn was liegen bleibt. Also das ist irgendwie ganz offensichtlich. Und dann kommen hier eben die Unterstimme, die in Terzen bzw. Dezimen halt runtergehen. Das klingt zusammen nochmal so. Und dann haben wir wieder hier diesen Effekt gehabt, dass das Klavier weggefiltert wird und der Platz da ist für den Gesang, der da ganz, ganz alleine sozusagen jetzt stehen kann. Auf dem Album ist außerdem der Song Ain't No Thing. Und hier haben wir fast das gleiche Klavierintro, diesmal in einer anderen Tonart, aber wir haben fast die gleiche Akkordprogression. Da hören wir mal kurz rein. Also Rhythmus ein bisschen anders, wir sind in A-Dur diesmal, aber hier ergeben sich auch wieder Akkorde, die besonders klingen. Also wir haben wieder hier oben E und Cis, die beiden Töne liegen, A-Dur-Akkord und jetzt gehen die Dezimen von Cis-E nach D-Fis und dann aufsteigend E-Gis und Fis und A. Und das, zwischendurch landen wir dann zum Beispiel bei so einem schönen Akkord wie D mit großer Septime und None dazu. Und das klingt im Zusammenhang einfach besonders warm. Und gleichzeitig sehr melancholisch. Ne? Und das ist, glaube ich, auch ein sehr typisches Merkmal für diesen Text, der da auch dahinter steht. Ne? Ich glaube, es fängt an mit der Zeile I'm losing patience. Ne? Also ich verliere auch langsam die Geduld. Ja. Lass uns mal weiter noch hören. Ich glaube, es gibt noch einen Schnipsel für Ain't a Thing.
Ja, ain't a thing übrigens, hat das gerade ain't no thing.
Ja, ain't no thing, ich weiß, ja. Ich glaube, das wird später im Gesang auch nochmal so aufgegriffen.
Es ist aber auch meiner Meinung nach einer der, vielleicht sogar der persönlichste Track auf der Platte, weil der Text ist vorwiegend, also ist komplett von ihm. Also hat er ganz allein geschrieben, gibt es keinen überlieferten Co-Autor in die Richtung. Besonders der Refrain, der hat es dann nochmal in sich. Was das angeht.
I swear I'm losing patience for all of these fucking situations. And I swear I'm never satiated, but this time I'm gonna say, when the record's on the final song, then the parties will be long, long gone. All the pretenders and the hangers-on can go find themselves another one. But it ain't nothing, yeah. But it ain't nothing, but it ain't nothing, yeah. But it ain't nothing, it ain't nothing, baby.
Auch hier wieder ein platonisches Riff natürlich, und ich finde, wenn man den Text so mitliest, dann klingt es fast ein bisschen wütend, ja. Mhm. Also, weil es geht in diesem Text darum, dass er die Geduld verliert und dass er es satt hat, ne? Und dass er niemals etwas sagen würde, ne? I swear I never say shit, but this time I'm gonna say it. Und dann kommt eben diese Zeile, ne, mit dem Final Song, und da läuft dann wirklich kalt den Rücken runter, ne? Also krass. Echt.
Na, ich, also richtig, meine richtig. Also meine heftigste Zeile ist halt immer noch they can go find themselves another one. Also genau. Dann sucht euch halt einen neuen Trottel dafür. Sucht also ich mach das jetzt nicht mehr mit.
Ja. Ja. Und er steigt wirklich aus, ne? Ja. Das ist heftig. Und du hast vorhin die Naivität angesprochen, und es ist wirklich positiv gemeint. Also es ist eine sehr überzeugende Naivität, ne? Das drückt sich in so einem Klavier auch aus, weil es passiert nicht viel und doch passiert eine ganze Menge. Dadurch, dass eben einige Stimmen die ganze Zeit da bleiben und sich nicht verändern. Also sehr, 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 sehr eindrückliches Beispiel, dieser Song, auf jeden Fall. Und jetzt sind wir wirklich fast am Ende, und jetzt haben wir ja vorhin schon mal kurz gesagt, dass wir beide sehr emotional geworden sind, als wir uns mit dem Thema beschäftigt haben, und ich habe tatsächlich ein spezielles Erlebnis gehabt mit dem letzten Song auf dem Album, und der heißt Fades Away, und das ist eine Zeile, oder der Song beruht auf einer Zeile von Avicii, die er selber geschrieben hat, und die heißt Don't You Love It When It All Just Fades Away, also liebst du es nicht auch so, wenn alles verblasst? Und das ist natürlich auch also extrem berührend und sehr, sehr emotional. Es geht sehr unter die Haut. Und ich bin neulich da durch die Straßen gelaufen, ganz unbescholten, habe diesen Song gehört und bin auf einmal in Tränen ausgebrochen, weil ich einfach nicht mehr, ich weiß nicht, ich habe es in dem Moment nicht mehr ausgehalten, und und gleichzeitig fand ich es wunderschön. Also es war, das ist ein Song, der mich irgendwie jetzt erst nach einer Weile oder erst gerade vor ein, zwei Tagen so richtig gecatcht hat. So. Und das ist vielleicht auch ein guter Punkt, aufzuhören, ne, bei diesem Song, weil er das Ende so schön beschreibt.
Ja, und auch dazu ist es ja der Song, wo am wenigsten fertig war. Also wo eigentlich nur diese eine Zeile stand, und man glaube ich, hatte die Hook schon. Das war, glaube ich, fertig. Und der Rest ist dann von dem Produzenten der Platte dann gemacht worden.
Also er hatte schon MIDIs auch zusammen gebastelt, und die Sounds waren noch nicht ganz fertig. Es gibt zu jedem Song auch, also von dem letzten Album Track by Track, kurze YouTube-Clips zu jedem Song, wo die Leute, die mit ihm zusammengearbeitet haben und die Songs auch vollendet haben, was dazu erklären, wo man ein bisschen einen Einblick bekommen kann. Und das ist sehr, sehr spannend auch zu verfolgen nochmal. Er hat ja auch noch zu Lebzeiten Livestreams gemacht von seinen Studio-Sessions, die zum Teil stundenlang sind. Ich weiß nicht, wer sich die in Gänze anschaut, aber
ja, so Leute wie wir halt. So
eigentlich Nerds. Cool, aber echt cool, dass er es irgendwie gemacht hat.
Ja, vor allem dann auch so an so skurrilen Orten halt, irgendwo in Nevada in der Wüste halt, weil man es halt jetzt kann. So, man haut halt da seine Technik hin, und einer hat ein Handy mit genug Saft, und dann wurde es halt gestreamt, ja.
Und Fades Away, wie sollte es anders sein, beginnt mit einem sehr, sehr tiefgelegenen, wunderbaren Klavier.
All of the troubled times that we have overcome, all of the tries to find somewhere that we belong. 'Cause all of the days out on the run.
Das Klavier hier natürlich aufgefüllt, auch mit diesen Streicher-Synthesizern und diesem fetten Klang. Das kann das Keyboard hier gerade nicht reproduzieren, aber wir haben hier Dezimen wieder, wie vorhin. die diese aufsteigende Linie haben. Also im Prinzip eine Terzmelodie. Aber dadurch, dass es eben eine Oktave auseinanderlegt, kriegt es eben so einen düsteren Klang, der letztendlich aber eine tröstende Wendung nimmt. Und sozusagen so ein bisschen, für mich klingt das wie so ein Aufwachen. Irgendwie jetzt so der nächste Morgen, der Morgen danach, nach der großen Party. Das ist für mich dieser Klang von diesem tiefen Septim. Es geht weiter im Song. Und zwar mit dieser Kadenz, die nach C-Dur führt. Ich weiß nicht, ob du das hörst, Paul. Aber irgendwie ist das nochmal so eine ganz andere Art von Ankommen irgendwie. Ne? Wir haben vorher dieses A-Moll und dann auf einmal sind wir irgendwie, ne, in der Parallel schon AC-Dur und da leuchtet es mehr. Hm. Nee, gehen wir weiter zum Pre-Chorus.
Don't you love it all? It all just fades away. When you're close, don't fear the songs of yesterday. And I can't go back. And I can't go back. Don't you love just fades away.
Fades Away wird jetzt hier ausgefadet, ironischerweise, ja. Ne? Aber wir haben hier keine Pentatonik und nur diese Dezimbewegung. Und wir haben auch eine Wendung, die wieder auf diese Dur-Geschichte, das hatten wir vorhin, anspielt, mit, wo ich auf die Spice Girls kurz Bezug genommen hatte. Und zwar A-Moll D-Dur. Und das kriegt auch wieder dieses Leuchtende, ne? Also das heißt, dieser Song klingt nicht nur pessimistisch, sondern hat eigentlich eine Sicht auf die Dinge, wie sie sein. Also es klingt so verklärend, finde ich, dadurch, dass diese Akkorde irgendwie so archaisch klingen. Und dann kommt auf einmal dieser Dur-Akkord im Moll-Kontext, also A-Moll, D-Dur als vierte Stufe, F-Dur und G-Dur. Also das ist eine besondere Wendung irgendwie an der Stelle, weil sie Hoffnung macht und das halt genau bei der Zeile Don't You Love It, How It All Just Fades Away. Und dann finde ich den Punkt noch krass, wo der Song Tempo aufnimmt. Und das können wir nicht mehr in Gänze spielen, weil der Song ist wahnsinnig kurz und wir dürfen nur weniger als 50% zeigen. Aber ich empfehle an dieser Stelle einmal kurz den Podcast anzuhalten und den Song einmal durchzuhören. Ja. Einfach, weil er 2 Minuten dauert und weil es einfach ein besonderes Erlebnis ist, finde ich, den Song zu hören.
Wir empfehlen ja sowieso natürlich, alle Songs danach nochmal in der Playlist zu hören, die wir bei Spotify dann auch zur Verfügung stellen. Und zu der Kürze der Tracks ganz allgemein noch, das ist ja eine Sache, die in der Musikkritik dann auch häufig bemängelt wurde. Die Songs sind so kurz und viele meinten auch, man hört, dass es von Avicii nicht fertiggestellt wurde. Das mit der Kürze liegt vermutlich wirklich daran, dass sich natürlich jetzt keiner getraut hat, dann so weit in die Songs einzugreifen. Also davor auf den beiden Platten gab es dann irgendwie Longtracks. Es gab Tracks, die waren 6-7 Minuten lang. Die war eigentlich immer irgendwie einer vertreten. Das fehlt jetzt hier völlig. Wie siehst du das? Glaubst du, das war einfach, man wollte da nicht so tief rein in die Werke des Meisters?
Ich finde die Kritik irgendwie schwierig. Also wir wissen nun mal nicht, was er gemacht hätte. Und ich finde, zu kritisieren, dass dieses Album ja nicht der Real Deal ist, das ist einfach was einem Kritiker leicht von der Hand geht. Weil ja klar ist der Meister selber sozusagen nicht mehr unter uns. Und dann ist es natürlich leicht zu sagen, ja Moment, aber das ist doch jetzt nicht mehr Original Avicii. Ist es ja auch nicht. Trotzdem haben wir beiden ja zum Beispiel das Gefühl, dass wir eine Idee haben von dem, was er gewollt hat und was er gekonnt hat. Und was er vielleicht geplant hat mit dem Album, auch wenn es vielleicht anders geklungen hätte. Ich glaube, er wollte auch nur eine EP machen mit viel weniger Songs.
Er wollte mehrere EPs machen.
Oder er hatte diese 16 Songs ins Auge gefasst. Und ich finde das hinfällig und ich finde das auch Quatsch, das zu verurteilen, weil dieses Album wirklich einen ganz besonderen Einblick gibt und ich finde auch den Gedanken, dass es vollendet wurde von den Leuten, die ganz eng mit ihm zusammengearbeitet haben, die sich auch, glaube ich, echt eine harte Zeit gemacht haben damit, zu überlegen, wie kriegen wir das gewuppt, ja? Dieser Song von den Imagine Dragons, der da noch drauf ist, der unfertig auf dem ersten Album war, ohne Gesang, obwohl der Gesang schon angefangen war, der wurde jetzt nochmal mit Gesang gemacht, weil der Sänger von den Imagine Dragons einfach gesagt hat, shit, ich will jetzt nochmal das dazugeben, ja, ich möchte nochmal, dass dieser Song in seiner Ursprungsidee irgendwie vollendet wird. Und ob das jetzt alles so war, wie Avicii das gemacht hätte oder ob es jetzt einen Qualitätsverlust gibt, ich finde, das ist eine unangebrachte Kritik, also Ich werde da fast ein bisschen grummelig, weil ich denke, hey, wir haben hier ein Album und das Geld geht in eine Stiftung, ne, die sich um Menschen kümmert, denen es schlecht geht. Lass doch einfach dieses Album als einen Nachruf gelten, so wie es ist, und genieß die Musik darauf. Und dazu haben wir heute auch versucht, einen Beitrag zu leisten, dass man einfach noch mehr auf diese Klänge und auf diesen Sound auch sensibilisiert ist.
Na, und auch, weil du jetzt gerade auch meintest, dass man so hört, wo er hin wollte. Ich finde, man hört vor allem halt auch raus, wo er vielleicht später mal hingewollt oder hin hätte gehen können. Also ja. Nicht, also ich würde es einem jemanden wie Avicii dann wirklich zutrauen, dass er irgendwann vielleicht auch im fortgeschrittenen Alter, wo er nicht mehr diesen Druck dann hat, jetzt permanent irgendwie Popsongs oder erfolgreiche kommerzielle Songs zu schreiben, auch einfach mal ganz andere Sachen ausprobiert. Weil das Talent dafür hatte er auf jeden Fall und die Neugierde dafür sowieso. Also, und dazu war er ja auch wahnsinnig fleißig. Also es gibt ja dann Gerüchte, dass irgendwie Leute sagen, es sind doch irgendwie 200 Songs, die noch irgendwie von ihm angefangen worden sind, irgendwie Projekte, die noch irgendwo rumgeistern, auf welchen Festplatten liegen. Wo es ja auch dann nochmal interessant wird, was gibt es da irgendwie noch eine Form von Nachlass? Irgendwann später werden auch noch Sachen veröffentlicht. Gibt es vielleicht auch einfach halt noch wie Künstler, mit denen er gearbeitet hat, die jetzt sagen, wir möchten jetzt aber gerne, dass dieser eine Song noch rauskommt, weil da haben wir doch dran gesessen und der ist doch schon soweit fertig. Also das könnte durchaus noch sein, dass da vielleicht dann Sachen irgendwie rausploppen, die wir denn jetzt gar nicht mehr auf dem Schirm haben.
Und das, ja genau, und das kann ja auch sein. Und ich finde auch das sehr wichtig, dass ihm das so am Herzen lag, dass die Emotion irgendwie transportiert wird und dass seine Fans ihn auch erleben können. Ich glaube, ne, das ist auch eine Seite von diesem Tourleben, also weil er vielleicht das Gefühl hatte, er möchte die Menschen glücklich machen und er will denen das geben. Und das soll ja auch zurückbleiben, so ein bisschen vielleicht, diese, ne, also diese Bescheidenheit von ihm, das finde ich mega faszinierend in Kombination mit dieser Kreativität, auch in dem, was er an Wechseln einbaut, das, was wir eben jetzt in dem Podcast auch versucht haben zu zeigen. Ich bin jetzt nicht so richtig auf das eingegangen, was du gesagt hast, aber das ist nicht so. Hat vielleicht trotzdem gepasst.
Ist nicht so, nö, das war schon, das geht ja alles dann irgendwie anhand. Was kann man jetzt abschließend zu Avicii sagen? Ist er, war er für dich ein Genie? Würdest du diesen Begriff benutzen? Oder ist der Begriff Genie dir jetzt einfach zu groß?
Ja, ich scheue mich natürlich immer so ein bisschen, diese absolutierenden Begriffe zu sagen, aber ich finde ihn enorm faszinierend. Und ich glaube, dass diese Interviews mit den anderen Künstlern, die mit ihm gearbeitet haben, oder allein dieser kurze Ausschnitt von Chris Martin und ihm, wo Chris Martin einfach nur sagt, you're a talented man, und dieser Rockstar, der seit 15 Jahren im Business ist, so, die sprechen für sich, diese Aussagen, und das zeigt uns ja, uns normalen Hörern, einfach nur, dass dieser Mensch etwas Besonderes drauf hatte. Er hat verschiedene Hits kreiert mit Teams und immer mit Leuten und hat das irgendwie Millionen oder vielleicht sogar Milliarden von Menschen gezeigt.
Aber warum passiert es denn immer wieder so häufig, dass solche Menschen dann in diese Maschinerien reingeraten, wo sie selber so kreuzunglücklich werden ab einer gewissen Zeit? Und ich gerade auch, glaube ich, weil sie anfangs halt da total drin aufgehen. Also meine, er sagt ja auch am Anfang diesem Film, so, ey, ich war irgendwie 21, war irgendwie Single, wurde auf einmal steinreich, chillt irgendwie so mit den Leuten rum, die ich irgendwie noch vor einem Jahr vergöttert habe. Und das sind auf einmal halt meine Kumpels und wollen mit mir irgendwie Party machen. Das ist natürlich erstmal der Traum. Und dann irgendwann kippt es in so ein, okay, was mache ich jetzt eigentlich danach? So.
Das sind Ausmaße, die wir uns nicht vorstellen können. Ne? Also das ist, und die kann sich wahrscheinlich keiner vorstellen, bis er selber erlebt. Und
ja. Ja, oder halt eben andersrum gefragt, muss nicht eigentlich jeder einigermaßen sensible, vernünftige, rücksichtsvolle Mensch in so einem Business irgendwann kaputt gehen? Und sind nicht die Leute, die dann darin nicht kaputt gehen oder zumindest nicht offensichtlich kaputt gehen, dann die, denen sowieso alles so scheißegal ist und die vielleicht auch überhaupt keinen Anspruch oder so einen sehr geringen Anspruch an Erfüllung auf Glück und Leben haben für sich und ihre Umwelt?
Das ist eine krass gute Frage. Vielleicht muss man die auch gar nicht
beantworten. Nee, das sind, ich also, das erwarte sind, jetzt nicht mit
genau, nee, genau.
Ja, nein.
Ja, Paul, nein. Nee, genau. Ich stimme auf jeden Fall der Frage irgendwie zu, ne, dass die Menschen, die das überleben, sich auf jeden Fall einen genauen Plan gemacht haben. Oder dann vielleicht sagen, okay, mein Gesicht bleibt verborgen, so wie Sia oder so. Ne? Es gibt ja schon auch Superstars, die sich einen Schlachtplan gemacht haben. Wie komme ich damit einfach klar.
Ja. So. Und bei Sia war es ja auch das Ding, dass sie davor ja schon als Singer-Songwriterin unterwegs war, so medium erfolgreich war mit ihren Sachen. Und dann halt auf einmal kam Titanium mit David Guetta und dann wurde sie halt der Megastar, ja, und produziert ihre erste Solo-Platte. Und da war halt eben ganz klar Ansage, so Leute, ich bin jetzt irgendwie über 40, was soll der Scheiß? So, ja, das muss ich mir jetzt nicht nochmal geben, in dieser Form, ja.
Und ich meine, für mich ist diese Faszination bei Avicii auch nochmal so persönlich, weil der eigentlich fast genauso alt ist wie ich. Und man natürlich dann auch noch, also dadurch habe ich irgendwie so einen Bezug, weil ich ja genau weiß, also zumindest weiß ich, in was für einer Zeit er sozusagen aufgewachsen ist, sozusagen gleichzeitig aufgewachsen, wenn auch in einem anderen Land und völlig anders und so weiter. Aber dieses gleiche Alter und dann wird einer so ein riesen Megastar, das ist schon einfach interessant zu beobachten. Also das finde ich sehr, sehr faszinierend.
Naja, und dass ich glaube, dass jeder, der halt sich mit Kunst, Kultur oder irgendwas Kreatives generell macht, natürlich diese Zweifel ja immer kennt. Also dieses Anzweifeln der eigenen kreativen Leistung. Ist das jetzt hier genial, was ich gerade gemacht habe? Das ist totaler Blödsinn und kann in die Tonne. Das ist ja immer genau das, wozwischen man irgendwann wankt, bis man irgendwann auf die Idee kommt, nee, Kreativität ist manchmal auch wirklich auch nur Arbeit abliefern. Und sei es halt auch nur, ich habe gerade was gehört, was ich cool fand, jetzt habe ich das einigermaßen so wiedergegeben, so wie es mir im Kopf herumschwirrte. Und also ich habe da zum Beispiel ewig gebraucht, bis ich wirklich gecheckt habe, was Kreativität dann auch bedeutet, nämlich auch das teilweise auch mal richtig kackendreist klauen oder so, kommt es einem erstmal vor, bis man merkt, nee, es ist ja doch was anderes geworden, als das, wo ich mich ursprünglich mal bedient hatte. Und ich glaube, genau dieser Kampf, deswegen hat mich dieser Film dann auch so bewegt, weil das kennt, glaube ich, wie gesagt, jeder, der irgendwas Kreatives macht, jeder weiß, durch was für Löcher man da manchmal auch gehen muss, bis es einem wieder einigermaßen besser geht.
Ich merke auf jeden Fall, dass ich immer noch ziemlich berührt bin, auch wenn wir jetzt nur kurz diesen Song angespielt haben, Fades Away. Ich glaube, es ist ein guter Punkt, auch zu schließen.
Ne? Ja, es ist ein sehr schönes Schlusswort. Wir hören jetzt, wie noch ein schöner Outro-Song uns ausfadet, den wir noch nicht zurechtgelegt haben, aber den wir jetzt zurechtlegen. Er wird sehr schön sein. Liebe Fans, liebe Faninnen, wir danken euch vielmals fürs Zuhören, dass
Danke.
Ihr so fleißig dabei gewesen seid. Wir sind jetzt
bis zum Schluss.
Ja, Glückwunsch. Fast 2,5 Stunden. Dieser Podcast hat uns richtig großen Spaß gemacht. Ich habe mich tatsächlich die ganze Woche auf die Aufnahme gefreut, weil ich schon richtig so, geil, jetzt machen wir Avicii. Ja, bitte unterstützt uns gerne, könnt uns bei PayPal unterstützen, wir können uns über Banküberweisung unterstützen. Besucht natürlich unseren Instagram-Kanal, besucht unseren Twitter-Kanal und ich wünsche euch allen einen schönen Sommer.
Jawohl, habt's schön und wir lassen wieder von uns hören. Viel Spaß beim Musik hören.
Tschüss, macht's gut.
Tschüss.